Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 141. Heute sprechen wir über die ECW, unsere Lieblingsmomente, unsere Lieblingsmatches und unsere Favoriten im Ring. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ihr wisst, wenn wir über ältere Sachen sprechen, dann brauchen wir einen Mann mit Erfahrung und mit einer Radiostimme. Und das ist der Michael Schecki-Schwarz heute. Guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Abend, Olaf, oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Findest du wirklich, dass ich eine Radiostimme habe?
Ich finde, du hast eine Radiostimme.
Ist das ein Kompliment oder ist das das Gegenteilige? Mal sehen, ich weiß es nicht.
Eine Beleidigung wäre, wenn ich sagen würde, was ein Radiogesicht.
Ja, das stimmt. Dann bleiben wir doch lieber bei der Stimme. Aber ich habe auch ein schönes Gesicht.
Das lassen wir auch mal so stehen. Glaube ich, am besten. Genau, wir sind heute einmal mehr nur zu zweit, weil der gute Chris hat sich zwar inzwischen von seinen Rückenproblemen erholt, aber der ist gerade in der, im Endproduktionsstress, wie man so schön sagt, in der Medienbranche. Die sind gerade dabei, die ganzen Hefte dicht zu machen. Und der musste deswegen heute leider passen, obwohl er sich eigentlich sehr auf diesen ECW-Podcast gefreut hat, weil er gesagt hat, er war ein riesengroßer Fan und hätte da auch gerne mitgequatscht, aber ja, wir haben irgendwie alle, vor Weihnachten ist immer furchtbar, oder? Also vor Weihnachten, da strapeln sich die Termine. Shaggy, ist das bei dir auch so?
Ja, total. Es ist einfach im Moment sehr, sehr viel zu tun. Wir hatten ja auch Probleme, diesen Termin jetzt zu finden, um den ECW-Podcast aufzunehmen. Den hatten wir ja noch mit Chris auch zusammen noch gefunden, den Termin. Aber letzten Endes hat es dann irgendwie dann doch nicht hingehauen. Schade für Chris, aber ich glaube, das wird ja nicht der einzige ECW-Podcast in den nächsten Monaten sein.
Nee, wir machen noch einmal über die History of ECW. Dann heute erstmal so ein bisschen zum Warmwerden, so ein bisschen schwadronieren wir hier irgendwie durch die Nostalgiewelle. Und beim nächsten Mal quatschen wir dann so ein bisschen faktischer darum. Und dann geht es dann einmal so chronologisch durch die Zeit der ECW durch. Heute wollen wir das ein bisschen emotionaler angehen. Es ist Weihnachten. Da passt doch die Emotion ganz gut dazu. Auch wenn ECW natürlich gar nicht dazu gehört eigentlich.
So, zum Thema Weihnachten?
Boah. Ja. Obwohl, ich habe jetzt noch einen Zusammenschnitt gesehen, wo der Stevie Richards von der Blue World Order damals den Santa Claus gesuperkickt hat.
Das ist richtig, da erinnere ich mich noch dran. Und war nicht mal Balls Mahoney ja auch ein ECW-Urgestein, nicht auch mal als Bad Santa oder Santa Claus bei der WWE ganz kurz?
Ja, ganz kurz, aber als Santa mit X da vorne.
Genau.
Ja, das war auch ganz furchtbar. Naja, bevor wir hier komplett ins Thema abdriften, würde ich sagen, machen wir erstmal wieder das Housekeeping. Ne? Ihr wisst, wie ihr uns erreicht, wenn ihr Fragen habt. Also natürlich beantworten wir am Ende auch wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Es waren jede Menge. Ich sage schon mal danke dafür. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Themenvorschläge, was auch immer, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube erreicht ihr uns. Ansonsten gibt es unsere zentrale E-Mail-Adresse mit frage@headlock.de und natürlich könnt ihr uns bei iTunes und Facebook bewerten. Das freut uns immens. Und zu guter Letzt natürlich nicht zu vergessen, unsere Patreon-Seite, wenn ihr da noch mehr hören möchtet von uns, das ist dann da die Gelegenheit, da könnt ihr uns unterstützen und im Gegenzug gibt es dann von uns zusätzliche Podcasts, zum Beispiel vom Shaggy und mir, die Helden aus der zweiten Reihe und da ist ja lustigerweise auch ein ECW-Urgestein als nächstes dran, ne?
Ja, und ich habe dafür gekämpft. Du warst ja, glaube ich, ein bisschen auf Ohnhardt-Seite, den ich auch sehr, sehr gerne besprochen hätte. Aber ich habe mich darauf gefreut, Waven zu besprechen. Und dank euch, Patreons, ist es mir gelungen, mich durchzusetzen quasi. Wir haben ja euch gefragt, für wen seid ihr? Und die Mehrheit hat sich tatsächlich für Waven entschieden.
Ja, so war's. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich musste da noch einiges nachholen. Das war halt mein Problem. Ich war halt so ein bisschen faul, hab mir gedacht, so komm, Ohnhardt hast du alles mitgekriegt, der wird's schon machen. Aber nein, es gibt tatsächlich dann einen Helden aus der zweiten Reihe Podcast zu Raven. Also ein super interessanter Charakter, vor allem auch, wenn man so mal guckt, welche Wege der halt gegangen ist von der WCW damals, sind ja zu WWE dann als Johnny Polo und dann eben zu ECW, wo er dann ja das komplette Gegenteil da war. Also ich freue mich da schon drauf, muss aber tatsächlich noch Recherche betreiben, wie man das so schön sagt.
Ja, dann mach das mal. Ich habe ja mal tatsächlich, das war glaube ich 1999, habe ich eine Zeit in Berlin gewohnt und da gab es den Olaf Heiden, der ist heute noch Ringsprecher bei der German Wrestling Federation und der hat dann so ein kleines Fast Wrestling Fan Magazin rausgebracht und dafür habe ich ein bisschen geschrieben, mitgeschrieben und habe tatsächlich damals eine Raven Biografie geschrieben. Ich versuche das mal rauszukramen, vielleicht finde ich das noch und dann nutze ich das dann nochmal auch als Vorbereitung.
Also ich dachte, ich kriege das dann auch, damit ich mich vorbereiten kann.
Dann schicke ich dir das, wenn ich es finde.
Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, das ist halt dann der nächste Held aus der zweiten Reihe, ist dann Raven, kommt dann Ende des Monats. Und was haben wir noch? Wir haben natürlich da unser Call-Up-Format mit Alexander James, ist gerade ganz aktuell, passt auch schon fast zu ECW mit seiner CZW-Vergangenheit. Und dann eben das Match of the Week, wo wir dann eben auch an diesem Wochenende Rob Van Dam gegen Jerry Lynn von Hardcore Heaven 1999 besprechen. Also Chris, Kai und ich. Da sind auch die Meinungen so ein bisschen auseinandergegangen und auch tatsächlich muss ich sagen, dass da so ein bisschen die Nostalgie stärker war, als das Match dann tatsächlich aus heutiger Sicht ist. Aber naja, ich würde sagen, dann steigen wir doch einfach mal ein. Ne? Die ECW, ne? Also da hat ja so jeder seine Erinnerungen dran und man kommt ja eigentlich auch, man kann ja auch eigentlich keine Wrestling-Show schauen, ohne dass irgendwie mindestens einmal ECW-Chance bei irgendwas aufkommen. Shaggy, wann ist denn deine oder wie weit reicht denn deine erste Erinnerung an ECW zurück? Wann bist du denn erstmal mit der Liga in Kontakt gekommen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich so ganz genau an den richtigen Moment diesmal jetzt nicht so erinnern. Ich weiß, dass ich glaube, auf Sky liefen dann damals auch die Sendungen und da habe ich dann auch reingeschaltet und war sofort Feuer und Flamme. Welchen Wrestler ich da als erstes gesehen habe, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ich wusste aber, dass ich mich sehr auf die ECW gefreut hatte, weil ich schon sehr, sehr viel darüber gelesen hatte, aber noch nicht die Möglichkeit hatte, mir bewegte Bilder anzuschauen. Zum Beispiel damals gelesen, die Entstehungsgeschichte, als Shane Douglas quasi der erste Extreme Championship Wrestling Champion wurde und so weiter. Das habe ich sehr interessiert verfolgt, aber halt nur schriftlich. Und dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit, mir die ECW-Shows auf Sky anzuschauen und damals Premiere oder DF1 noch oder wie auch immer das damals hieß. Das hat ja auch zwischenzeitlich gewechselt.
Ja, es müsste Premiere damals gewesen sein. Wir hatten das auch. Das müsste so 99 gewesen sein, oder? 98, 99?
Na, ich glaube sogar schon Tick früher bei mir. Also es
Ja,
gab ja
okay.
sogar einen eigenen Wrestling-Kanal damals
Das stimmt,
auf.
ja.
Und da lief, glaube ich, die ECW dann auch. Und
Ja.
da, ja, das war dann ab so, also als ich das erste Mal gesehen habe, dann sofort meine neue Lieblings-Wrestling-Sendung. Ich war sofort fasziniert.
War das DSF Action damals? Kann das sein?
Das weiß ich nicht mehr genau. Das kann gut sein. Ich kann mir doch sowas nicht merken, Olaf.
Bei mir war das ein bisschen anders. Also wir hatten zwar auch hinterher Premiere, das war aber erst später, deswegen bin ich gerade so auf 99, 98 gekommen, weil ich glaube, da hatten wir das dann und da war dann auch die ECW dabei. Mein Vater hat sich das damals immer, hat immer damals sich Premiere geholt, weil er halt Bundesliga gucken wollte. Aber ich war damals irgendwie gar nicht so interessiert dran, was da sonst noch so läuft. Hab dann erst später rausgefunden, dass da auch Wrestling irgendwie kommt. Ich habe das ja, habe ich auch schon mal erwähnt, ich habe halt das so über, ja, die dubiosen Quellen des Tape-Tradings habe ich das so erfahren. Man hat sich immer so ein bisschen gehört, also man hat ja die Power Wrestling gelesen und irgendwie vielleicht dann auch schon im Internet so ein bisschen gelesen, dass es da noch eine andere große Liga gibt. Aber ich habe lange Zeit halt eben, wusste ich nicht so genau, ob ich das sehen wollte, weil ich dachte halt so, ja, ne, das Blut und so und Hardcore, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Und irgendwann, als dann aber auch die großen Ligen so ein bisschen härter geworden sind, habe ich mir gedacht, ja, jetzt komm, jetzt traust du dich mal und bestellst dir dann mal, fang doch einfach vorne an und bestell dir halt eben dann den allerersten Event. Und der allererste Event, der Pay-Per-View an sich, war ja dann ECW Barely Legal, also vom 13. April 97. Und das hat mich dann eben sofort umgeblasen. Also schon der erste Kampf, da weiß ich noch ganz genau, waren die Dudleys gegen die Eliminators. Und der Kampf ist ein Squash. Der dauert irgendwie so, ich weiß es nicht, 3 Minuten, 5 Minuten, irgendwie sowas. Und ich war aber so begeistert, auch von den Eliminators und von der Atmosphäre da in der Halle, dass ich da, weil ich Feuer und Flamme, ne? Weil es so ein ganz anderer Stil gewesen ist, als das, was man kannte, hat mich sofort begeistert. Und das hat sich dann auch dann allerspätestens im Main Event dann oder im Co-Main Event mit Sabu gegen Taz, da war ich dann absolut komplett von den Socken und ab da habe ich dann irgendwie ganz viele Tapes geholt. Und vor allem das Problem war ja, wenn du dir damals so Tapes bestellt hast, die waren ja qualitativ richtig scheiße. So, man wusste ja nicht so genau, was kriegt man da so von der Bildqualität. Und es war wirklich so, dass du dann, also manche Tapes waren halt okay, die konnte man sich anschauen, dann aber auch manche, die waren da wirklich schon so, keine Ahnung, von einem Tape-Trader zum anderen weitergegeben und 70 Mal überspielt worden. Und das war dann halt eben ein Gekrissel und du musstest wirklich teilweise gucken, dass irgendwie, dass das alles überhaupt zu erkennen war. Aber ja, das war halt damals so das Spannende am Tape-Trading, weil du nie genau gewusst hast, so wie ist denn das jetzt und so weiter und so fort. Und das war so ein bisschen die Entdeckung des Neuen. Was hat dich denn eigentlich so an ECW dann am Anfang begeistert?
Ja, ich war auch so wie du eigentlich dann sofort fasziniert. Das war irgendwie was Eigenes. Es hat sich extrem abgehoben, extrem, das ist nur ein gutes Wort, extrem abgehoben von dem, was man so kannte aus der WWE, WWF und WCW und so. es waren Wrestler, von denen man nur schon mal gehört hatte, oder Wrestler, die man noch gar nicht kannte, aber die irgendeine besondere Aura und Ausstrahlung hatten. Und natürlich, wie du es angesprochen hast, die Atmosphäre in der Halle, das war was ganz Besonderes. Es war eine kleine Halle, es wäre ja auch immer die Bingo Hall oder meistens die Bingo Hall, die alte ECW Arena. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da reingepasst haben. 800, 400? Ich
Ja.
weiß es gar nicht. Sowas um den Dreh. Und in dieser kleinen Halle mit diesem echt markigen Publikum irgendwie, das war schon echt was Besonderes. Und wie die auch einfach abgegangen sind auf die einzelnen Wrestler und die Stimmung, die Atmosphäre hat mich einfach abgeholt.
Ja, die saßen ja auch unheimlich eng. Ich hatte immer das Gefühl, das war ja eher so ein bisschen Rockkonzert-Feeling. Also die standen ja da, beziehungsweise saßen ja da. Du hast das Gefühl gehabt, das ist einfach nur so eine See von Köpfen, obwohl es halt nicht viele Köpfe waren, aber es war halt dann irgendwie wie so ein, ja, ein Punk-Konzert, ein Metal-Konzert. Du hattest eigentlich nur Typen, die da gesessen haben, ne? Und teilweise dann eben auch so diese Charaktere. Man kennt die ja, den Head Guy, den du da in der ersten Reihe hast und die du auch immer wieder siehst. Also es hat einfach eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt, einfach, wenn du das zum ersten Mal gesehen hast. Und den kann man sich gerade, wenn man da, ich meine, ich war da so 18, 17, 18, 19 oder so, als ich das angefangen habe zu sehen. Du müsstest dann schon, wahrscheinlich schon, je nachdem, wann du es gesehen hast, auch so um den Dreh gewesen sein, vielleicht ein bisschen älter. Das war dann auch so die Attitüde, die man damals haben wollte, oder? Also das war ja schon so, dass man gesagt hat, so, ich will jetzt nicht das normale Wrestling sehen, sondern ich will auch mal halt was anderes sehen. War das bei dir auch so?
Klar,
War
also
da
ich meine,
der Rebell Shaggy?
es war ja generell auf die Zielgruppe, so die jungen heranwachsenden Männer, also oder männlichen heranwachsenden Jungs abgezielt irgendwie, und das war schon passend. Also man hatte ja da auch schon auch die Frauen waren da leichter bekleidet, das Blut floss, die Aktionen waren extremer, brutaler und sowas. Ja, so als junger Mann findet man das dann schon irgendwie cool.
Ja, und da waren natürlich auch viele Sachen dabei, die einfach, die waren ja dann verboten. Also du hast gerade die leicht bekleideten Frauen erlebt, ne? Da muss man dann auch mal gucken, ne? Wenn dann eine Sunny, die vorher noch irgendwie ganz brav irgendwie da als, ja, was war sie denn, Fitnesscoach war sie erstmal, dann war sie irgendwann Cowgirl und später war sie dann halt eben, ja, Sunny und Managerin der Legion of Doom, dann noch später. Aber wenn man die dann da eben bei der ECW gesehen hat, wo sie dann ja als Tamilyn Hitch aufgetreten ist, das war dann auch schon mal eine ganz andere Hausnummer, was so die Anspielungen angeht, ne? Und als dann noch Dawn Marie hinterher dazu gekommen ist, also Dawn Marie Bitch, ja, das war schon was anderes. Und ich habe gestern auch noch mal so einen Zusammenschnitt gesehen. Und da gab es ja dann sogar, jetzt fangen wir hier gleich mit so komischen Momenten an, aber da gab es ja dann sogar den Gastauftritt von Jenna Jameson.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also während man bei der WWE dann Gastauftritte von vielleicht Pamela Anderson, was schon ja ein Sexsymbol eigentlich war, so hatte man bei der ECW dann nochmals ein bisschen ins Extremere gegriffen und hat sich die Pornostars dann ins Boot geholt. Und Jenna Jameson war ja auch zu dem Zeitpunkt die bekannteste und größte Pornodarstellerin. Ich meine, das war auch eine krasse Werbeaktion für die ECW, und das ist auch nochmal ein Zeichen gewesen, was die ECW eigentlich ausgestrahlt hatte und was sie sein wollte.
Ja, es wollte eben eine Erwachsenenalternative zum Mainstream sein und mit sowas unterstreicht man das natürlich, ne? Das mag man jetzt aus heutiger Sicht irgendwie so ein bisschen zweifelhaft finden. Gerade auch die Darstellung der Frau ist an einigen Stellen schon ein bisschen zweifelhaft. Also da können wir gleich mal so zum nächsten Ding holpern irgendwie da. Also ich musste halt immer an die Tommy Dreamer und Raven-Fehde denken, wo es ja dann auch querbeet geht irgendwie. Also das von der Geschichte, dass ja das geißte Beulah McGillicuddy, dass sie schwanger sein soll, die dann ja auch irgendwann da, Beulah McGillicuddy war ja die Frau von Tommy Dreamer und
Im Real Life, genau.
im Real Life,
Aber
genau, das
bei der ECW, um dich kurz zu unterbrechen, war sie ja erstmal noch Mitglied vom Raven's Nest. Also sie war
genau.
Teil von Raven und hat Raven und Dreamer hatten eh eine erbitterte Fehde. Das ist auch eine der, vielleicht die krasseste Fehde neben Sabu und Taz, vielleicht, die es in der ECW gab und die auch lange gedauert hatte. Und im Folge dessen, dass sie im Raven's Nest war, hat sie Raven mal offenbart, dass sie schwanger ist. Und
Genau.
zwar von Tommy Dreamer. Und das
Ja,
war erst der
aber
Startpunkt der krassen Story.
ja, das ging ja dann. Also ich finde auch allein, ich habe gestern noch mal dieses Interview gesehen, wo sie es ihm dann offenbart und wo dann Raven auch komplett ausrastet und dann sie auch wirklich angeht, also am Hals packt und auch zu ihr sagt so, hör mal, du, da auf der Packung steht doch ganz eindeutig eine Pille am Tag und wie kann man denn das nicht verstehen? Wie kann man so dämlich sein? Wo die dann auch denkt so, ui, okay, aus heutiger Sicht schon problematisch, ne? Um so zu sagen. Und Ja, dann hat natürlich dann Tommy Dreamer den Save gemacht und hat dann Beulah gerettet natürlich. Aber das ging natürlich dann auch hinterher noch weiter. Ne? Dann gab es ja auch den ersten Lesben-Engel eigentlich, den man so in der Wrestling-Geschichte kannte mit Beulah und Kimona
Ja,
damals. Ne? Also.
genau, der Engel wurde so aufgelöst, dass Beulah dann gesagt hatte, ja, sie ist nicht wirklich schwanger. Und Raven hat dann auch noch offenbart, dass Beulah neben Tommy Dreamer noch eine andere Affäre hatte. Und Dreamer wollte wissen, wer ist es denn? Und dann kam Kimona.
Genau.
Kimona
Und
raus und ja, dann gab es diesen Lesben-Engel quasi. Die beiden küssten sich und wie hat Dreamer reagiert? Er sagte, okay, I'll take them both. Und ja, dann haben sie sich zu dritt im Ring geküsst quasi. Und zwar nicht nur kurz.
ja, I'll take them both, I'm hardcore, sagte
Yes.
er. Ja, also das ging halt damals auch. Das sind halt auch so Geschichten, die vergisst man dann auch nicht so schnell, ne? Also gerade als Heranwachsender irgendwie solche Sachen damals hat man dann auch nicht so allgegenwärtig gehabt, wie man das jetzt heutzutage hat, muss man auch mal ganz klar so sagen. Ne? Also weiß ich nicht. Also bei mir war das zumindest so, dass man das auf dem Dorf war sowas sehr sehr weit weg, muss man so auszudrücken. Ja, also Sexualität gehört natürlich mit dazu, was ECW ausgezeichnet hat, eben dieses Aufreizen, auch teilweise, dass Frauen ja da auch wirklich angegangen worden sind, genauso auch wie dass Frauen hinterher dann eben auch Männer angegriffen haben oder auch immer wieder angegriffen haben. Also beide Seiten quasi so ein bisschen verteilt waren, aber vor allem halt eben, dass Frauen auch gerne mal als Objekte dargestellt worden sind. Da gibt es natürlich auch gar keinen Weg dran vorbei und so ein latenter Sexismus, den muss man halt eben auch der ECW so ein bisschen zuschreiben. Aber das war halt eben das Produkt der Zeit, muss man halt eben so sagen. Ne? Das war ein männliches Publikum, die wollten das sehen. Zugleich waren es aber auch viele, die halt dann diesen Soap-Charakter, der dann ja auch in diesen Erwachsenen-Angles drin war, die den aber trotzdem noch irgendwie leiden konnten. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ne?
Also,
Also, ja.
ich habe bei der ECW gelernt, was Catfights sind im Übrigen. Erstmal. Also war ich doch wohl wahrscheinlich noch etwas jünger. Ja, und wie du gesagt hast, also es gab Piledrivers, DDTs gegen Francine, gegen Beulah und so. Das sind Aktionen, die man auch nicht bis heute nicht vergessen hat. Also man, die Aktionen, die später auch bei der WWE, die Dudleys haben ja auch einige Frauen später nochmal attackiert und sowas. Das war alles viel, viel später. In der ECW hat man sowas das allererste Mal gesehen.
Ja, und die Dudleys haben auch Beulah das Genick gebrochen, muss man sozusagen. Ne? Das haben sie ja auch noch gemacht und sind dadurch noch viel, viel verhasster gewesen, als es ohnehin schon waren. Was war es denn im Speziellen für dich? Also wie würdest du ECW so ein bisschen zusammenfassen? Wir haben jetzt gerade schon den Sex angesprochen. Was sind denn die anderen Grundpfeiler dieser Liga, um es mal so auszudrücken?
Ja, es war auf jeden Fall hart. Die Matches waren extrem härter, die Aktionen waren härter, wirkten härter, die Stuhlschläge waren krass. Aber nicht nur die Stuhlschläge, da war einfach so viel, auch die Aktionen, Sprünge von oben, von dem Balkon runter, da ist einfach so viel passiert, was einfach man in den anderen Ligen einfach nicht sehen konnte. Und wie ich schon angesprochen habe, die Atmosphäre war einfach magisch.
Ich fand damals, als ich das war auch so der Ruf, der ECW zumindest für mich vorauseilte, war so ein bisschen, die sind halt echter als WWE und WCW. Und tatsächlich, wenn man sich die Kämpfe anschaut, das sind halt Kleinigkeiten, die diesen Ruf ausmachen, aber es wirkt halt insgesamt einfach rauer und teilweise auch ein bisschen unkoordinierter. Um es mal so, das klingt jetzt böser, als es gemeint ist, aber es wirkt einfach so nicht so choreografiert in manchen Stellen. Gerade wenn du dir Leute wie einen Sabu oder auch einen Rob Van Dam oder sonst irgendwas anschaust, da ist nicht alles absolut glatt gebügelt oder sonst irgendwas. Gerade Sabu ist ja jemand, der da immer irgendwie was zwischengeworfen hat, der immer mal hier nochmal geschlagen hat und da nochmal geschlagen hat. Deswegen gingen ja auch manche Matches ewig lang. Auch ein Sandman ist auch so ein Beispiel dafür, ne? Der da manchmal auch etwas, ja, was soll man sagen, merkwürdige Aktionen an den Tag gelegt hat. Aber dadurch wirkte es eben echt, weil sich halt auch der unterlegene Gegner zum Beispiel nicht kampflos ergeben hat. Selbst wenn er eben unterlegen war, sondern der dann auch immer noch mal versucht hat, irgendwie dagegen anzukämpfen mit letzter Kraft. Und während du es bei WWE immer das Gefühl hattest, und auch bei WCW, dass du da eben einem relativ strengen Ablauf folgst. Ne? Und du hast es gerade angesprochen, die Stühle. Ich muss immer, also das ist so der Running Gag, also mit Sabu, der ja wirklich sehr unterhaltsam war, muss ich sagen. Also damals zu ECW-Zeit mochte ich ihn halt wirklich sehr, sehr gern. Das hat sich mit der Zeit so ein bisschen geändert, weil ich finde, dass sein Stil halt schon so ein bisschen sehr rau um die Ecken gewesen ist. Ne? Gerade wenn er da seinen Stuhl genommen hat und ihn auch geworfen hat. Das fand ich ja auch so ungewöhnlich, oder?
Ja, definitiv. Wenn man sich heute, damals fand ich es ja auch großartig, wenn man sich heute noch die alten Matches von Sabu anschaut, dann sieht man aber auch, wie unsafe er halt teilweise richtig geworkt hat. Also das war schon hart, auch für die Gegner. Und kein Wunder, dass ich ein Sabu auch schwerer verletzt hatte im Laufe seiner Karriere oder auch seine Gegner sich in Matches mit Sabu verletzt haben. Aber es
Ja.
zieht sich durch die Reihe. Das sind einige Wrestler, die, wo man denkt, das ist aber total unsafe, was die jetzt machen. Wie kann man sowas durchgehen lassen? So, das. Aber ein anderer Punkt, den ich an der ECW total mochte, waren die halt so viele verschiedene Charaktere und interessante Charaktere und auch Gimmicks, die man so überhaupt im Mainstream vorher noch nie gesehen hatte und die einen auch überzeugt haben. Das war einfach auch irgendwie was Besonderes. Ein Sandman hat einfach in der ECW so gut funktioniert. Der hat ja dann später in der WCW überhaupt nicht funktioniert.
Nee. Und bei WWE hinterher noch viel weniger.
Ja, das stimmt.
Das darf man auch nicht vergessen, dass die ja alle dann später nochmal wiedergekommen sind. Da sprichst du einen guten Punkt an. Zum Beispiel, ich war im späteren Verlauf, war ich halt ein riesengroßer Fan von Justin Credible. Ja, und wenn man Justin Credible mal zu seinen WWF-Zeiten anschaut, wo er als Portuguese Man-O-War Aldo Montoya durch die Gegend gelaufen ist, das war halt gar kein Vergleich, ne? Und er hat da halt wirklich seine Rolle gefunden, als halt eben, ja, wie soll man sagen, der Misfit unter den Misfits, also der Außenseiter unter den Außenseitern irgendwie, der einfach alle gehasst hat und alle niedergemacht hat. Ein tolles Stable mit Lance Storm zusammen gebildet hat, ne? Mit den Impact Players,
Die
ne?
Impact Players, ja. Großartiges
Genau.
Team. Also generell die Zeit, die späte Zeit der ECW, die wird meistens ganz oft irgendwie unter den Teppich gekehrt. Aber hat sich dadurch ein bisschen noch was verändert. Und es war sehr, sehr unterhaltsam. Und der technische Aspekt war damals dann am Ende noch viel, viel höher,
Das
fand
stimmt.
ich.
Also da waren auf jeden Fall die besseren Wrestler, waren halt dann irgendwann auch bei der ECW angekommen. Das hat man dann ja auch gemerkt. Ne? Man hat ja irgendwann so diesen Umschwung gehabt. Also ich fand am Anfang, ich muss gerade sagen, ich tue mich aus heutiger Sicht echt schwer, alte ECW-Sachen mir anzuschauen, weil da hast dann Leute wie die Rottens und auch so ein Sandman und so und selbst ein Terry Funk. Ne? Je nachdem, gegen wen er im Ring steht, ist das schon ein bisschen anstrengender. Auch ein Cactus Jack ist nicht immer so meins gewesen, weil war einfach so irgendwie. Und du hast da zwar immer noch gute und talentierte Leute dazwischen, aber gegen Ende, also gerade so 98, 99, da hatte man dann halt auch schon wirklich gute Techniker. Und natürlich dann auch, du hast es gerade angesprochen, diese Vielfältigkeit. Ja, du hast dann in dieser mittleren Phase natürlich auch so Leute wie einen Chris Benoit, einen Dean Malenko und Eddie Guerrero und wie sie sich alle heißen dazwischen. Und dann eben später hast du auch noch die Luchadors dabei gehabt. Ne? Und die haben es natürlich dann auch nochmal abgerissen. Ja, sollen wir dann einfach mal so ein bisschen unsere ein paar Momente durchgehen, um mal so ein bisschen drüber zu quatschen, was uns da so mitgenommen hat?
Das ist schön. Jeder von uns sagt einen Moment und dann reden wir ganz kurz drüber.
Genau. Ich fange mal ganz vorne an, einfach mal so. Das macht ja irgendwie Sinn, weil die ECW ist ja aus einer anderen Promotion entstanden, nämlich aus Eastern Championship Wrestling. Und die eigentliche ECW, also Extreme Championship Wrestling, wurde ja quasi in Form einer, ja, einer Shoot-Promo mehr oder weniger von Shane Douglas ja ins Leben gerufen, der da den NWA-Champion-Titel in einem grandiosen Match gegen Two Cold Scorpio gewonnen hat, am 27. August 1994. Und dann gab es diese Rede, wo er quasi erstmal gesagt hat, hier, diesen Gürtel, den ich hier vor mir habe, mit dem Erbe eines Ricky Steamboat und Ric Flair und sonst irgendwas, und dann diesen Gürtel nimmt und draufschaut und sagt, die können mich alle mal, ne? They can all kiss my ass, und den Gürtel dann wegwirft.
Man muss da ein bisschen ausholen. Also Eastern Championship Wrestling war ja Teil der NWA, der
Ja.
alten NWA. Und NWA war so auch so ein Verbund von verschiedenen Ligen. Und die haben quasi ihre besten Männer zu dem Turnier geschickt, um einen neuen NWA-Champion zu gründen oder zu finden. Und Shane Douglas wurde halt von Eastern Championship Wrestling zum Turnier geschickt. Und die NWA-Verantwortlichen wussten aber nichts von dem Engel, der am Ende der Show passieren sollte.
Genau, das war dann die Pointe an der Sache. Ja, und das war dann eben natürlich auch ein Riesenknall, ne? Weil natürlich die NWA hat eine jahrzehntelange Tradition. Ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet innerhalb dieser Promo. Die hatte ja wirklich ihren Höhepunkt so in den 70ern und frühen 80er Jahren. Und da war ein riesiges Prestige damals noch mit verbunden. Und dass man sich quasi da sowas rausnimmt und so eine Geschichte daraus macht, das ist dann schon ein extremer Knall gewesen. Ich muss sagen, ich habe das damals gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich hatte damals nicht das Wissen so über die Hintergründe. Ich glaube, ich habe da einfach vielleicht weniger Power Wrestling gelesen oder so als du. Wie hast du das damals, weil du gerade das auch schon so angeritzt hast irgendwie, wie hast du es damals wahrgenommen?
Na, ich habe ja damals, ich glaube, Power Wrestling gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig. Ich weiß das gar nicht. Ich habe damals ein eifriger Leser des Wrestling-Telegramms. Das war so ein, habe ich glaube ich schon mal im Podcast auch erwähnt. Das ist so ein
Ja.
Newsletter gewesen, den es jede Woche gab, wo, ich glaube, Bernd Model hat den rausgebracht damals, auch News aus Amerika quasi abgeschrieben hat und dann auch weiter in Deutschland rumgeschickt hat. Das waren dann 3, 4, 5 Wochen alte News, die aber für mich dann natürlich ganz aktuell waren, weil das im Fernsehen alles noch nicht so weit war. Und da habe ich das erste Mal über die erste Eastern Championship Wrestling gelesen. Da waren ja noch Wrestler wie jetzt Jimmy Snuka sogar am Anfang mit dabei oder dein
Das
Tito
stimmt, ja.
Santana. Und aber es hat mich nicht so wirklich interessiert. Aber als ich dann von dieser Geschichte gelesen habe, dachte ich, wow, was entwickelt sich denn da? Also, und das war ja die Geburtsstunde des Extrem, die Geburtsstunde des ja, kleinen Wrestling-Bastards der ECW, der Extreme, von Extreme Championship Wrestling. Und das war was Besonderes. Und da habe ich angefangen, mich auch ein bisschen für die ECW zu interessieren und habe dann auch da angefangen, mich mehr mit zu befassen und beschäftigen. Und das war für mich schon was Cooles. Und einen Shane Douglas kannte ich ja noch aus der alten WCW-Zeit. Da war ja aber so ein Milchbubi. Erstmal so, der
Yes.
war eine Zeit in diesem Surfer-Gemix. Wie hießen die? Dynamic Dudes
Ja.
mit Johnny Ace.
Ja.
So damals zusammen. Ja, und dann plötzlich so jemand wird, der Franchise der ECW. Das war Shane Douglas, war so der erste extreme Wrestler quasi dann für mich.
Ja, aber genau das Problem hatte ich auch. Ich habe das halt auch irgendwie so mitbekommen und dachte mir halt so, Shane Douglas, den fand ich halt immer so ganz nett, aber der hat halt nie so einen Rebellen für mich verkörpert. Und im Endeffekt, das scheint er ja dann auch so vom Geisteszustand zu sein. Der hat sich ja nicht nur Freunde gemacht im Wrestling, um es mal so auszudrücken, ganz freundlich. Dass er dann halt da eben der Anführer des Extremen ist, der war ja dann auch lange Zeit, war er dann auch ECW Champion später. Das kam auch für mich vollkommen unerwartet und so im Nachhinein ist das natürlich ein absolut ultra wichtiger Moment und gerade auch diese Geschichte, dass da die NWA-Offiziellen, dass die keine Ahnung hatten, was da gerade im Ring vor sich geht, das macht das natürlich nochmal viel, ja, viel brisanter und viel spannender einfach. Also man stellt sich das in der heutigen Zeit mal vor, also dass jetzt, keine Ahnung, da wird irgendwie der UK-Title verteidigt und irgendwann sagt Pete Dunne dann, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken und dann kommt der Typ vom Progress hinten raus oder sonst irgendwas, weißt du? So, das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen, was damals möglich war.
Ja, man muss sagen, dieser Moment hat tatsächlich, so klein er vielleicht für einige scheint, das Wrestling schon in den nächsten Jahren total verändert. Also die WWE, die Attitude Era oder auch ein paar Entwicklungen in der WCW wären niemals so gekommen, wenn es diesen Moment nicht gegeben hätte. Wenn Paul Heyman oder Paulie Dangerously mit Shane Douglas zusammen nicht die Idee hätte, die mit dem alten NWA-Titel, mit der alten Tradition so zu brechen und diesen kleinen, wie ich es genannt habe, Wrestling-Bastard ins Leben zu rufen.
Ja, das war ein extremer Bruch mit den Traditionen, aber damit machst du natürlich auch auf dich aufmerksam, ne? Und wir haben es gerade gesagt, Zielgruppe waren vor allem junge Männer und heranwachsende Männer. Die wollten nicht so sein wie ihre Eltern oder sonst irgendwas. Die wollten nicht Tradition, die wollten was anderes und die wollten was Frisches. Und das verkörperte dann ECW ab diesem Moment ganz eindeutig, ne? Und das war ein cooler Moment und den sieht man, hat man ja auch inzwischen ja in jedem Highlight Reel irgendwie schon mal gesehen, wenn dann Shane Douglas diesen Gürtel wegwerft. Also das war ganz extrem wichtig. Ja, Shaggy, nächster Punkt, du bist dran.
Ja, was ich immer gerne denke, so rückwirkend und was wirklich krasse Bilder damals waren für mich, das war diese Nacht, als die Stühle geregnet haben. Das war bei
Ja.
Hardcore Heaven 1994, da gab es ein Match, Terry Funk an der Seite von Cactus Jack gegen, ich glaube, es war gegen Public Enemy. Und am Ende des Matches, Public Enemy lagen im Ring, Terry Funk auf der einen Seite des Rings und Cactus Jack auf der anderen Seite des Rings haben plötzlich die Fans angefangen, Stühle in den Ring zu werfen. Und Public Enemy wurden unter diesen Stühlen begraben. Ich glaube, fast 5, 6 Minuten lang wurden Stühle in den Ring geschmissen, bis am Ende, weiß ich, weit über 100 Stühle im Ring lagen. Und was ja auch gefährlich für alle Wrestler da im Ring war,
Ja,
aber
absolut.
die haben es einfach durchgezogen und am Ende wurden Public Enemy unter diesem Stuhlstapel begraben. Das war schon was man auch zuvor noch nie sowas gesehen hatte. Das war schon auch was Besonderes.
Ja, und auch wie Cactus Jack und Terry Funk das ja verkauft haben. Da sind ja wirklich dann die Stühle in den Ring geflogen und ich glaube, erst ist Terry Funk getroffen worden, ist halt Ric Flair-mäßig vorne übergefallen und, ne, und ist dann liegen geblieben und danach traf es dann irgendwie Mick Foley und er ist dann auch hingefallen. Und auch das sind ja noch legendäre Bilder und ich kann mich auch daran erinnern, dass auch jetzt über die darauffolgenden, ich meine, das ist jetzt fast 20 Jahre her, oder ganz egal 20 Jahre her, meine Mathe wieder hier, das wird glaube ich nichts mehr in diesem Podcast mit Mathe mit mir, aber dass auch so viele Ligen das eigentlich nochmal ausprobiert haben. Also ich habe das ja schon in so gefühlt jeder zweite Indie-Liga, wo es ein bisschen härter zur Sache geht, hat man das ja schon mal probiert, die Fans dazu zu ermutigen, Stühle in den Ring zu schmeißen, einfach weil das halt so einen coolen Moment hergibt, ne? Ich weiß gar nicht, also es geht jetzt nicht auch so, dass man so viele Sachen, die bei ECW probiert hat oder die bei ECW entstanden sind, probiert man dann später nochmal in anderen Promotions aus, oder?
Na klar, das ist ja ein Moment, der sich wirklich eingeprägt hat in die Köpfe. Und dann Wrestling generell macht man ja vieles auch nach oder versucht vieles irgendwie zu kopieren. Und so ein Moment, klar, will man sowas auch kopieren. Aber das ist so der wahre Stuhlregen gewesen. Und damals fand ich es richtig cool, so rückwirkend betrachtet, also würde ich das, glaube ich, echt nicht mehr unterstützen. Das ist so eine gefährliche Sache für alle Beteiligten im Ring, aber auch für die Fans vorne. Ich meine, es wurden ja auch Stühle von weiter hinten vom Publikum geworfen, über die Leute, die vor denen in der Reihe standen oder dann erst saßen, dann standen wohl. Also das war schon eine gefährliche Aktion. Ich würde sowas heutzutage überhaupt nicht mehr gutheißen. Damals fand ich es natürlich cool.
Ja, absolut. Also das sind halt einzigartige Momente, die liebt man dann in dem Augenblick und dann irgendwann sagt man so, wenn man drüber nachdenkt, so, okay, vielleicht war das doch nicht ganz so cool, wie es eigentlich gemacht ist. Ein Moment, den ich mir heute immer noch gerne anschaue, um mal weiterzuspringen, Steve Austin, also die paar Monate, die er bei ECW gewesen ist, bevor er zu WWE gegangen ist, seine Shoot-Promos gegen die WCW.
Steve Austin, genau, wurde kurz vorher bei der WCW entlassen. Man hat irgendwie kein größeres Talent oder keine Verwendung mehr für ihn gehabt und kein größeres Talent in ihm gesehen, was natürlich nachrückwirkend betrachtet wahrscheinlich mit die dümmste Aktion der WCW überhaupt war. Und da hat er das erste Mal so den Stone Cold Charakter so ein bisschen ausgepackt. Also das war schon so ein Stone Cold, wie wir ihn später dann gesehen haben, so der mit den Shoot-Promos und wie er geredet hat, was er gesagt hat. Also das war schon was Besonderes. Und auch wie er eingebaut war. Klar, er war nur 3 Monate in der ECW, aber er hat auch seinen Schatten dagelassen.
Absolut. Er ist ja vor allem auch, war nicht am Anfang sogar verletzt. Also hätte er nicht eigentlich viel früher antreten sollen, aber er war halt noch verletzt, als er rübergekommen ist.
Er konnte am Anfang noch nicht kämpfen. Die WCW hat ihn rausgeschmissen, als er verletzt war.
Und am Telefon gekündigt irgendwie. Das ist auch die Pointe eigentlich auch noch an der Geschichte. Aber es ist halt, wenn man sich das heutzutage so anschaut, mit dem Wissen, was man dann auch über die WCW hat und so, und es ist halt einfach lustig, also es ist einfach ultra lustig, wenn er da teilweise sitzt als Hulk Hogan verkleidet und seine Hulk Hogan Imitation macht oder als Eric Bischoff verkleidet ist und all sowas, wo er dann auch sagt, hier, komm zu mir rüber zur WCW, wo die großen Jungs miteinander spielen und so. Das ist richtig guter Humor und du hast aber auch damals schon gemerkt, dass der Typ in der Zeit davor eben auch absolut schlecht eingesetzt worden ist. Ne? Also wir haben ja schon über Stone Cold Steve Austins Karriere bei der WCW hier gesprochen, ne? Was man da aus ihm gemacht hat und vor allem, was man aus ihm nicht gemacht hat. Da hat er eben gezeigt, dass er halt eben auch am Mikrofon was richtig Großes sein kann, was bei der WCW ja eigentlich wohl gar keine Chance dazu gehabt hat, das irgendwie mal zu demonstrieren. Ja. Ich meine, seine heiße Zeit hat er ja eigentlich als Hollywood Blonde gehabt, finde ich. Obwohl er danach noch US-Champion und so gewesen ist. Aber der war für mich immer jemand, der halt so den Stempel mit Card aufgedrückt gekriegt hat, so künstlich.
Ja, aber ich fand ihn schon immer cool. Also ich habe ja als Stunning Steve Austin, auch als Teil der Dangerous Alliance, ich fand ihn super. Ich habe sehr, sehr viel Talent in ihm gesehen. Und ich habe oft bei Wrestlern gesagt, aus dem wird man ein großer Star. Ich habe eigentlich fast nie recht gehabt, aber bei Steve Austin habe ich mir schon gedacht, den fand ich schon immer richtig cool. Das war, seit ich ihn, also als er sich die Haare abgeschnitten hat, der hatte am Anfang lange Haare, das fand ich irgendwie seltsam, als er sich die Haare abgeschnitten hat, hat er sich noch eine leicht arrogantere Attitüde angelegt und ab da fand ich ihn richtig toll in der WCW und Hollywood Blondes natürlich, Brian Pillman, Steve Austin, das ist vielleicht mein Lieblingsteam aller Zeiten. Und als er dann in die ECW gegangen ist, dann habe ich gedacht, wow, das ist ein Typ. Und in der WWE ist er dann nach kurzen Stocken am Anfang als Ringmaster dann auch richtig durchgestartet.
Ja, ich muss ja leider sagen, ich fand Steve Austin erst als Stone Cold Steve Austin hinterher wirklich gut. Ich bin da so ein bisschen das Fähnchen im Wind, weißt du. Ich fand ihn als Stunning Steve Austin in der Dangerous Alliance fand ich ihn okay. Dann hinterher als Hollywood Blonde fand ich ihn auch sehr gut, aber da fand ich Flying Brian besser, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und danach als Singles Wrestler fand ich ihn ultra scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn da dann wieder als Stunning Steve Austin, wo er dann einen US-Title-Run gehabt hat und so, fand ich ihn ganz furchtbar langweilig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und Ringmaster muss man gar nicht drüber sprechen, das war eh Grütze.
Ja, ich habe Steve Austin geliebt und ich hab dann am Ende wieder recht gehabt. Aber die Zeit bei der ECW von Steve Austin, die war wirklich, wirklich gut. Und hat auch so Leute wie Mikey Whipwreck damals total overgebracht, der ultimative Underdog in der ECW, der ja als Ringaufbauhelfer angefangen hat, der wurde durch Steve Austin kurzzeitig ein Main-Eventer, ein World-Champion in der ECW.
Das stimmt, hat dann den Sandman besiegt. Glaube ich, sogar war das sogar ein Leitermatch?
Das war ein Leitermatch, an dem Steve Austin aber auch beteiligt war.
Ja. Mikey Whipwreck auch so ein Charakter, der halt in keiner anderen Liga funktionieren würde, außer die ECW. Ne? Muss man halt ganz klar so sagen. Also, der ist da halt overgekommen, einfach weil er sich so viel hat verdreschen lassen, mehr oder weniger. Also, so ein bisschen das James Ellsworth-Prinzip, aber halt eben charismatischer und talentierter als James Ellsworth. Und der ist da auch eben mit der Crowd absolut overgegangen und ganz merkwürdiger Charakter. Und der hat ja auch dann gegen Ende der ECW auch so eine merkwürdige Transformation genommen, wo er dann ja auch verrückt geworden ist und mit Tajiri zusammen dann geteamt hat und so. Naja, Shaggy, nächster Moment.
Ja, ein ganz wichtiger Moment, aber auch für einen anderen Wrestler, den wir heute noch in der WWE haben, ist die Kreuzigung des Sandman durch Raven's Nest damals. Da war nämlich jemand wie der Kurt Angle als Gast, Kommentator, glaube ich, mit da. Und Kurt Angle war ein bekannter Ringer, den die WWE gerne unter Vertrag nehmen wollte. Das hat damals nicht geklappt. Und Kurt Angle hat sich dann einfach mal bei der ECW umgeschaut, was eigentlich Wrestling genau ist, und war dann so empört, dass er die Halle verlassen hat und erstmal nichts mehr mit Wrestling zu tun haben wollte. Denn der Sandman wurde tatsächlich in der Arena von Ravens Leuten gekreuzigt und hat sogar eine Stacheldrahtkrone bekommen. Das war eine
Ja,
krasse Aktion.
das auf jeden Fall. Das war schon sehr grenzwertig. Also generell ist ja so mit religiösen Symbolen muss man sich ein bisschen zurückhalten und sollte man sich auch im Wrestling zurückhalten. Das ist ja immer schon so ein bisschen problematisch. Und das war dann wirklich hart an der Grenze, wo er dann auf so ein ja an ein Kreuz gebunden worden ist und dann eben mit Stacheldraht dahing. Das war ein bisschen zu grafisch, wie man so schön sagt. Das muss nicht wirklich sein. Also ich weiß auch nicht. Ich kann da auch durchaus einen Kurt Angle verstehen, dass er sagt, so ich möchte damit nicht unbedingt was zu tun haben. Das muss auch echt nicht
Ja,
sein.
aber die ECW hat halt viele Tabus gebrochen, und auch so ein Tabu mussten sie einfach dann auch irgendwie brechen. Und es ist auch eine Szene, die uns sicherlich nicht aus den Köpfen gehen wird, die Kreuzigung.
Ja, und es gab ja dann, also der Sandman hat ja auch so diverse härtere Angles mitgemacht. Es gab ja auch die Geschichte, da gab es ja auch die Geschichte mit seinem Sohn und Raven. Da gab es doch auch, oder? War das nicht so?
Ravens, also der Sohn vom Sandman war
Genau.
tatsächlich dann irgendwann Zeit, also der kleine Sohn, das war ja noch ein Junge, da
Ja.
tatsächlich ist er zu Raven übergelaufen, und Raven hat ihn ja irgendwie als Teil seines Nestes gehabt. Also in der ECW hieß das Ravens Flock, Ravens Nest. So, das müssen wir auch nochmal
Genau.
sagen.
Ja, der ist quasi der Kleine ist dann quasi indoktriniert worden von Raven und war stand dann unter dessen Einfluss. Genauso auch ist ja der das hat so einen ähnlichen Angle haben wir jetzt zuletzt bei der WXW gesehen. Da ist ja auch dann der Sandman auch hier geblendet worden quasi von Tommy Dreamer damals und war dann ja eine Zeit lang blind und ist dann erst später wieder zurückgekommen und hat Tommy Dreamer dann aufs Übelste auseinandergenommen.
Ja, tatsächlich wurde Sandman mit einer Zigarette, die er am Ring hatte, vom Tommy Dreamer ins Auge gestochen. Und das war damals aber wirklich so hart und echt, dass es viele Leute wirklich dachten, der ist jetzt wirklich blind. Also das war so ein Angle, der so durchgezogen wurde, dass er realistisch war. Und das muss man, also ich meine, das Wrestler erblindet und kommt trotzdem irgendwie so noch zum Ring. Das klingt heute vielleicht lächerlich. Man hat ja auch ähnliche Geschichten mal mit Jake the Snake Roberts und Rick Martel und sowas gehabt. Aber in dem Fall war das wirklich, kam es wirklich realistisch rüber, und man hatte das geglaubt und man musste das sogar auflösen. Man hat gesagt, Sandman ist jetzt nicht wirklich blind, und kam dann auch zurück und hat wirklich Tommy Thieme auseinandergenommen.
Ja, genauso auch übrigens, um das nochmal kurz aufzugreifen, bei der Kreuzigung, da hat sich dann in der Folgewoche, hat sich ja dann auch Raven entschuldigt, falls, so also nach dem Motto, ja, falls ich ja jemands Glaube damit in Frage gestellt hätte oder beleidigt hätte, dann tut es mir leid. Und das wirkte einfach aber auch so, ja, so unehrlich, diese Entschuldigung, dass du gemerkt hast, so, dass ihm das eigentlich total am Arsch vorbeigegangen ist und er es eigentlich nur so auf Aufforderung von ganz oben gemacht hat, so. Ja, aber solche Fäden gehörten halt irgendwie dazu. Wir haben auch die Dreamer-Raven-Fäde ja schon angesprochen. Da gab es unter anderem ja auch, es gab später dann auch noch den Moment, als Beulah McGillicuddy zum Beispiel auf Bill Alfonso getroffen ist. Das hat jetzt nichts mit Raven zu tun, aber zumindest mit Tommy Dreamer. Und die beiden sich ja da auch die Grütze aus dem Leib geprügelt haben, muss man ja mal so sagen. Also ein unfassbarer Kampf zwischen zwei Nicht-Wrestlern irgendwie, zwischen einer Frau und einem ja, Manager, ne, offiziellen. Und Bill Alfonso hat geblutet bis zum geht nicht mehr. Beulah hat eingesteckt und ausgeteilt. Das war auch ein richtig hart
Das
geführtes Ding, oder?
war unglaublich hart. Und ich habe, glaube, zu dem Zeitpunkt noch niemanden so sehr bluten sehen wie Bill Alfonso an dem Tag. Bill Alfonso war ja eigentlich mal Referee, wurde dann Manager von Taz, Sabu, Rob Van Damme und so weiter. Und ja, Aber dieses Match einfach, wie er geblutet hat, wie er auf Pula geblutet hat, das war damals selbst für mich too much irgendwie. Also,
Ja.
wir haben ja schon oft gesagt, dass Leute geblutet haben wie ein Schwein im Ring, ein JBL, bei dem hat man es mal gesehen. Ric Flair ist bekannt fürs Bluten, aber ich glaube, fast niemand hat so sehr geblutet wie Bill Alfonso.
Zumindest auch bezogen auf die Körpergröße.
Das
So,
stimmt.
um das mal so runterzubrechen, ja. Ja, Blut spielt ja generell bei der ECW häufiger eine Rolle. Und da müssen wir natürlich auch auf das wahrscheinlich negativste Beispiel eingehen, den Mass Transit Incident, wie man so schön sagt. Shaggy, was war das denn, du als alter ECW-Experte?
Es gab damals ein Match, das New Jack von den Gangsters hatte einen Kampf gegen ein Enhancement Talent, muss ich mal sagen, so ein Wrestler, der in Wahrheit aber erst 17 Jahre alt war. Mir ist der richtige Name von ihm jetzt gerade entfallen. Weißt du es?
Eric Callis,
Eric Callis.
irgendwie sowas,
Der war
ja.
zu dem Zeitpunkt 17 Jahre, hat aber den ECW-Offiziellen gesagt, naja, er ist schon 21 so, und wird gern wresteln. Und er hat noch nicht so viel Erfahrung, hat zu New Jack vorher gesagt, er wird gern ein bisschen bluten, aber er traut sich nicht, sich selber zu schneiden. Könnte, also ihn zu bladen quasi, er fragte New Jack, ob er ihn bitte mal schneiden könnte. Das würde, glaube ich, helfen und würde Dramaturgie in das Match bringen. Aber ein New Jack ist ja, glaube ich, einer der craziesten Typen, die im Wrestling-Business standen und ja, auch sehr rücksichtslos, würde ich mal sagen. Und
Nett formuliert, ja.
hat diesen jungen Mann so sehr gepladet, so tiefe Wunde, dagegen war Bill Alfonso jetzt gerade eben fast gar nichts. Also das war sogar sehr gefährlich. Er wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Er hatte sehr, sehr, sehr viel Blut verloren. Danach gab es noch eine Anzeige vom Vater, übrigens auch des Opfers in Anführungsstrichen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die ECW gerne auch hätte dann vergessen lassen wollen.
Auf jeden Fall. Ja, das sind auch ganz schlimme Bilder. Also, das kann man sich ja noch online angucken. Das ist nicht schön. Shaggy, wie war deine Meinung zu New Jack? Der hat ja damals, war der ja wirklich auch so ein Kultcharakter bei der ECW. Auch, der war ja eine besondere Figur, ne? Zum einen, weil er halt eben, du hast es gerade schon gesagt, so rücksichtslos war. Das war ja eigentlich ein reiner Hardcore-Wrestler, der eigentlich immer nur mit Gegenständen und sonst irgendwas hantiert hat. So wrestlerisch war da ja nicht so viel. Dann hat man ihn ja. Man hat ja die ganze Zeit da die Original Gangster, glaube ich, war das, von Public Enemy, glaube ich, im Hintergrund laufen lassen. Wie fandest du New Jack als junger Mensch
Als
damals?
junger Mensch, also ich war mir das selbst damals auch noch nicht so ganz sicher. Ich fand, er war natürlich etwas Eigenes wieder, was ganz Neues. Jedes Mal, wie du es gesagt hast, als die Gangsters gekämpft haben oder auch als New Jack alleine im Ring war, lief der Song die ganze Zeit durch. Also es war nicht nur ein Entrance-Musik, sondern der lief während des Kampfes. Und ansonsten, die Kämpfe von New Jack waren halt wirklich immer Brawls, wo er irgendwelche Gegenstände genutzt hat. Die waren nie so wirklich besonders. Was besonders an New Jack war, dass der von überall irgendwo runter auf Leute gesprungen ist. So. Mehr als jeder andere. Aber auch so rücksichtslos auf seine eigene Gesundheit, aber auch keine Rücksicht genommen hat auf die Gesundheit des Gegners, auf den er gesprungen ist. Also ich würde sagen, meine Meinung heute hat ihn jetzt inzwischen, würde ich inzwischen sagen, ein New Jack hat man nicht gebraucht, bräuchte man nicht, aber damals fand ich ihn schon so ein bisschen cool, um ehrlich zu sein.
Er passte halt irgendwie in diese Promotion rein, ne? Das muss man dann eben so sagen. Also ich fand seine Kämpfe auch irgendwie nie so richtig prall, aber trotzdem war es auch komisch, wenn er halt irgendwie nicht dabei war, weil er halt irgendwie so, der hat auch so ein bisschen ECW halt eben verkörpert, weil er, wie gerade gesagt, ne, also er hätte nirgendwo anders reingepasst, außer bei ECW. Und auch durch diese Inszenierung von seinen Kämpfen, immer durch diesen spektakulären Sprung, also wirklich in jedem Kampf, da war das schon was Besonderes, ne? Und das hast du sonst nirgendwo anders gesehen. Und in dem Fall hat es dann tatsächlich dann auch ja, das gerechtfertigt, dass der Kampf halt eben nicht so besonders technisch war. Einfach weil du jedes Mal wirklich da einen riesen Brawl erlebt hast. Ja, Shaggy.
New Jack hat sich ja dann am Ende auch in den späten Jahren der ECW nochmal extrem verletzt bei einer Aktion. Ist, glaube ich, direkt auf den Kopf gelandet und war, ich weiß nicht, zeitweise blind auf dem einen Auge oder ist noch blind, das weiß ich gar nicht ganz genau. Ist auf jeden Fall eine richtig, richtig böse Aktion gegen Vic Grimes damals, Mitglied der Baldies.
Ach Gott, ja. Die beiden haben ja auch eine besondere Beziehung miteinander. War es nicht auch Vic Grimes, den er da. Nee, das war einer von den anderen. Wen hat er denn nochmal vom Scaffold runtergeworfen? Wer war das denn damals nochmal?
Das weiß ich nicht mehr, aber es war auch einer der Baldies.
War das nicht auch Vic
Das
Grimes? Ich
kann Vic
weiß es
Grimes
gerade nicht
gewesen
genau.
sein, Vic Grimes. Ich glaube, das war die Aktion, ja, ich glaube.
Ja, ich meine schon. Ich meine, das war Vic Grimes, den er da oben runtergeschmissen und den fast umgebracht hat dabei. Also insofern, naja, Schwamm drüber. New Jack ist halt echt ein eigener Charakter. Also aus heutiger Sicht kann ich den halt überhaupt nicht mehr ausstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber damals war es halt eben schon lustig. Und wenn du heute das WWE-Network ansiehst, dann kannst du auch die New Jack-Kämpfer eigentlich kaum noch ertragen, weil die halt einfach so generischen Hip-Hop drunter gelegt haben.
Ja, was ich besonders schade finde, ist, dass wenn man sich die alten ECW-Shows auf dem Network anschaut, dass man da viele der Entrance-Musiken einfach nicht mehr dabei hat. Die vom Sandman wird, glaube ich, darf man nicht nutzen und viele andere. Und bei New Jack ist es ja, wie du gerade gesagt hast, auch ein Problem, dass man dann irgendeinen Hip-Hop-Song einfach drüber gelegt hat, der eigentlich überhaupt nicht passt.
Ja.
Und der auch die ganze, wenn man New Jack noch ein bisschen Nostalgie-Pluspunkte sieht, dann die auch noch wegnimmt.
Das stimmt.
Aber was ganz spannend ist, erinnerst du dich an den Partner von New Jack bei den Gangsters? Eigentlich erinnert man sich doch nur an New Jack.
Ja, ich grübel gerade auch, wie der nochmal hieß. Wie ist er
Ich glaube,
denn? Muss.
Mustafa Sayyid
Genau,
oder so
ja.
hieß er. Genau, so hieß er. Aber an den erinnert man sich eigentlich gar nicht, weil der wirkte blass neben New Jack. Und New Jack war ja später auch noch mit John Kronos von Eliminators nochmal eine Zeit als Tag Team. Also von Mustafa weiß man nicht mehr so viel später. Aber New Jack, den habe ich nicht vergessen.
Das
Ob
stimmt.
das jetzt gut ist oder nicht.
Ja, das stimmt schon. Deswegen habe ich übrigens wegen dieser Musikthematik, ich habe noch ganz, ganz viele alte ECW-DVDs mit den alten Tracks übrigens.
Sehr
Und das
cool.
ist halt wirklich richtig geil, weil du hast gerade auch den Sandman angesprochen. Also der Sandman mit seiner WWE-Musik verliert halt ganz viel an Faszination, wenn er halt nicht zu Enter Sandman mit in die Halle kommt. Ne? Und entsprechend, das sind auch so Sachen, dadurch habe ich so ein bisschen Rockmusik und Metal und ich weiß nicht was, so ein bisschen lieben gelernt damals, weißt du, weil dann hast du direkt so einen Bezug dazu gehabt. Und die Musik hat bei ECW, finde ich, auch echt einen riesigen Unterschied gemacht, ne? Weil die war härter als bei der WCW oder bei der WWE. Die war auch echt, ne? Das waren ja alles wirklich Rock-Songs, die man auch halt aus dem Radio oder wo sonst woher kannte. Entsprechend gehörte das eben auch dazu. Da hat niemand irgendwas Spezielles für die komponiert, sondern das war dann wirklich immer irgendeine Hard-Rock-Metal-Schrammelmusik, was dann da im Hintergrund lief.
Ganz klar. Was ist der Sandman ohne Enter Sandman? Der Entrance des Sandman war ja immer was Besonderes, wenn er auch durchs Publikum einmarschiert ist,
Absolut,
mit
ja.
seinem Cane, mit dem Bier in der Hand und dann zu Enter Sandman das Publikum mitgesungen hat. Der Entrance war was Besonderes. Also in Sandman ohne seinen Song, ohne diesen Entrance, da fehlt echt irgendwie was.
Ja, auch hier einen Rob Van Dam zum Beispiel zu Walk, glaube ich, war das von Pantera. Mega geil. Und dann, wenn du es dir jetzt anschaust, klar, die Musik, die er dann bei WWE auch gehabt hat, war auch cool, aber natürlich, das passt natürlich da nicht ganz so gut dazu.
Oder ein Raven mit, ich glaube, es war Pearl Jam. Was, Pearl Jam?
Es war nicht Pearl Jam, es war was nicht Self-Esteem? Nee, was war es? Ich weiß es nicht mehr.
Offspring, ne? Ich
Offspring,
weiß.
Offspring war es, oder? Ich meine, es war Offspring.
Ja. Ja, mag sein. Ich glaube, er hat auch mal eine Zeit Pearl Jam irgendwie gehabt. Es hat auf jeden Fall auch zu Raven
Ach stimmt,
gepasst.
nee, genau,
So.
das war Even Flow von Pearl Jam, du
Even
hast recht,
Flow
ja.
von Pearl Jam.
Ja, du hast
Es
recht.
hat einfach unglaublich zu dem Charakter gepasst und zum. Der Cruncher so. Also die Musiken haben sehr, sehr viel ausgemacht. Das ist etwas, was die WWF heute erst wieder aufgreift. Auch die Musiken sind ja auch extrem wichtig gewesen. Aber damals war das in den anderen Ligen nicht immer so.
Ja, das stimmt. Ja, und also da hat es extrem, also es hat sowohl die Charaktere unterstrichen, aber halt auch eben das Produkt an sich. Das war sehr durchdacht. Gibt es eigentlich in den USA sowas wie eine GEMA? Weil theoretisch müsste ich doch der ECW dull und dämlich bezahlt haben. Sind die deswegen auch verklagt worden?
Es wird sicherlich sowas wie GEMA geben und deswegen ist es ja auch ein Grund, warum man die einige Musiken heutzutage nicht mehr nutzt. Aber damals könnte ich mir vorstellen, haben die einfach drauf gepfiffen. Das Rechtssystem war vielleicht noch nicht so kompakt, wie es heute in Amerika ist.
Das ist möglich. Dann schmeiß ich einfach noch mal den ersten Pay-per-view von ECW in den Topf. Also Barely Legal 97 damals. Ich habe schon angesprochen, das war auch für mich halt eben ein ganz besonderer Event, weil das halt auch mein erster ECW Pay-per-view gewesen ist an sich, der ja wohl unter sehr merkwürdigen Umständen dann ja doch noch irgendwie zustande gekommen ist. Die hatten ja irgendwie Probleme mit dem Verteilerkasten oder sonst irgendwas, der ja fast durchgeschmort wäre während der Veranstaltung und der dann wohl auch tatsächlich durchgeschmort ist, aber wohl Minuten nachdem der Event quasi vorbei war. Ja, und ja, das war halt auch ein geiler, einfach ein geiler Event von vorne bis hinten. Die kannst du dir auch heute noch gut angucken. Kannst auf der einen Seite halt eben in Nostalgie schwelgen, aber hast auch wirklich dann noch gute Kämpfe dazwischen. Ne? Also, ich sag mal so ein Sabu gegen Taz, auch wenn das Sabu-mäßig rough ist, macht heute noch Spaß. Und der Three-Way am Ende ist zwar ein Gemetzel, aber hat eben auch eine geile Geschichte erzählt mit einem Terry Funk, der dann eben im höchsten Alter dann eben nochmal das große Gold gewinnt. Was sind deine Erinnerungen an
Ja,
den Event?
es war auf jeden Fall ein Meilenstein so in der Geschichte der ECW, was ganz, ganz wichtig ist. Der erste wirklich richtige Pay-Per-View
Genau.
und aber auch die einzige kleine Liga, die dann quasi auch ein Pay-Per-View veranstaltet hatte, hat die ECW nochmal auf ein neues Level gehoben. Und die ganzen Matches an dem Abend waren wirklich, so unterschiedlich sie waren, wirklich herausragend. Und alle waren in irgendeiner Art und Weise richtig gut aufgebaut und hatten eine Story. Also das war für mich damals auch was ganz Besonderes. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch gern an so ein Zusatzmatch. Das waren mit Japanern, die an dem Abend dabei waren.
Genau, von Michinoku Pro war das damals, ja.
Genau. Die Gäste. Und das Witzige war ja, dieses Team um Taka Michinoku sind ja als Blue World Order Japan angetreten, was ich auch total cool fand damals. Also es war ein geiles Match. Ich weiß, Great Suzuki war noch dabei. Und ich weiß gar nicht, Mensteo und so Leute. Also es war ein geiler Kampf. Und da habe ich auch so das wieder Lust bekommen auf japanisches Wrestling mit dem Kampf. Also das war schon geil.
Ja, und das war halt auch ganz wichtig für die Mischung halt eben, weil du hast auf der einen Seite dann eben dann später auch gerade diese brutalen Kämpfe dazwischen und dann aber auch wirklich technisch gute Matches einfach, die Spaß gemacht haben und wo du dann auch mal ja so ein bisschen das Blut außen vor lassen konntest.
Wir haben Lance Storm das erste Mal so im Pay-Per-View gesehen, auf großer Ebene. Also, ich bin ein riesen Lance Storm-Fan gewesen. Also, das war wirklich so abwechslungsreich und die Charaktere an dem Abend. Auch der Anfangskampf, die Dudley Boys, das ECW-Tag-Team schlechthin oder die ECW-Familie schlechthin gegen die Eliminators. Das war auch ein Match, auf was wir lange gewartet haben, was wir lange hingefiebert haben. Und wie du gesagt hast, Taz gegen Sabu, das war auch ein Match, was ich ewig lang aufgebaut habe, mit dem, ja, im Grunde, ja, wenn man so will, Double Turn am Ende dann nochmal.
Ja.
Bill Alfonso wechselt die Seiten. So. Also, das war ein geiler Pay-Per-View. Unbedingt empfehlenswert zu schauen.
Ja, also auch gerade so aus historischem Hintergrund nochmal ruhig nochmal anschauen, weil das ist auch wichtig. Das ist genauso wichtig, würde ich sagen, wie halt eben wie soll man sagen, der Traditionsbruch mit der NWA, würde ich auch sagen, dass dieser Moment ebenso wichtig gewesen ist, weil natürlich dadurch die ECW auch wirklich quasi in den Mainstream gekommen ist und eine größere Reichweite gehabt hat, als es vorher eben der Fall gewesen ist. Ne? Und ab da hat man dann ja auch gemerkt, dass auch WWF und WCW ja sehr aufmerksam auf die Talente der ECW geworden sind und da ja auch immer mal wieder geräubert haben. Wenn man mal so 98 guckt, wie viele Leute von der ECW dann zur WCW rübergekommen sind, also von Raven über Chris Benoit, Dean Malenko, Eddie Guerrero und wie es nicht alle heißen, die waren ja dann alle irgendwann bei der WCW. Aber erstmal musste halt die ECW ja, als Bühne quasi genutzt werden.
Auch der Sandman als Hardcore-Hack übrigens. So.
Sag doch sowas nicht.
Ich habe eine Hardcore-Hack-Action-Figur mir damals gekauft.
Was? Warum
Aber
denn
weil ich
das?
Sandman cool fand. Es gab keine ECW-Wrestling-Figuren bei uns irgendwie zu erwerben. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt gab. Und ich fand halt Sandman schon cool und wollte dann irgendwie unbedingt eine Sandman-Figur. Dann war es halt Hardcore-Hack mit einem Gummistacheldraht.
Auch nicht schlecht. Shaggy, hast du noch was?
Na, es gibt noch ein paar Momente, die sich auch so in mein Gehirn gebrannt haben. Zum Beispiel die Aktion, wie Bam Bam Bigelow damals Spike Dudley vom Ring ins Publikum geworfen hat. Das ist auch eine Szene, die man heute immer noch gerne sieht bei irgendwelchen Zusammenschnitten.
Ja.
Der kleine Spike Dudley wird vom großen Bam Bam Bigelow hochgenommen und, ich weiß es nicht, über 4 Meter weit geworfen ins Publikum.
Und wohlgemerkt, die haben ihn dann auch aufgefangen, also sind nicht
Die haben ihn
auseinandergegangen,
aufgefangen.
sondern haben ihn aufgefangen und haben ihn dann quasi so wie beim Rockkonzert einfach per Crowdsurfing durch die Halle getragen, mehr oder weniger, und dann wieder am Ring abgesetzt.
Eine geile Szene. Also so, das auch irgendwas, was die ECW wieder besonders gemacht hat, besonderes Flair. Auch diese wirklich beiden unterschiedlichen Wrestler hatten ja eine kleine Fehde gegeneinander. Das war schon was Geiles. Und Bam Bam Bigelow ist auch in der ECW erstmal richtig wieder
Ja.
aufgeblüht. Da hat er sich wohlgefühlt in der Gruppierung von Shane Douglas zum Beispiel auch. Oder auch in Matches gegen Shane Douglas später auch noch. Also Bam Bam Bigelow war da echt gut aufgehoben und Spike Dudley, die ganze Dudley-Familie. Ich glaube, wir gehen nachher nochmal auf ein paar Charaktere ein. Da müssen wir unbedingt die Dudleys auf jeden Fall nochmal erwähnen.
Genau, ja. Also Bam Bam Bigelow muss man ja auch noch wirklich nochmal unterstreichen. Also auch, der ist ja auch darüber gekommen und war automatisch ein Wrestler, der halt eben eine Kredibilität mitgebracht hat. Der hat einen Ruf mitgebracht, auch genauso wie auch ein Shane Douglas natürlich, aber eigentlich war ein Bam Bam Bigelow fast schon zu groß für die ECW und dafür hat er halt da wirklich große Aufbauarbeit geleistet und zum Beispiel auch Leute wie den Taz erstmal richtig overgebracht in den Matches, die beiden miteinander bestritten haben. Also da sind die ja, da gab es ja einen Kampf, wo die beiden ja dann quasi rücklings von der Bühne geflogen sind in die, so in die Balustrade rein. Bei einem Kampf ist dann der Ring zusammengebrochen, während ja, Taz quasi auf dem Rücken von Bam Bam Bigelow hing und
die Taz sind in den Ring reingebrochen, genau. Das ist auch etwas, was man auch vorher in der anderen Ligen nicht gesehen hat. Heutzutage, ich meine, bei Braun Strowman Big Show Aktionen, wenn der Ring kracht, so, das sieht schon krass aus. So. Aber sowas hatte man vorher nicht gesehen. Die sind durch den Ring gekracht, das war auch was Neues und Innovatives.
Ja, es ist halt immer was Spannendes, wenn das eben zum ersten Mal passiert, ne? Und da war ECW eben Vorreiter einfach bei solchen Sachen, wo sich vielleicht viele das noch nicht getraut hätten, ne? Das war halt schon damals echt eine coole Zeit. Ich muss ja aber auch sagen, ich war ja auch ein riesen Rob Van Dam Fan. Also, der hat mich ja auch damals echt begeistert. Das machen wir so eine Mischung aus Moment und Titelregentschaft, weil ich finde, dass Rob Van Dam natürlich auch mit seinem wie die Art und Weise, wie er seinen TV-Title gehalten hat und die Art und Weise, wie er den auch immer wieder verteidigt hat, das war schon absolut denkwürdig. Deswegen sortiere ich das mal noch unter Momente ein, weil ich finde, das hat ECW auch damals ausgemacht, dass du quasi zwei nahezu gleichwertige große Gürtel gehabt hast. Ne? Also du hast, das war kein Midcard-Title, sondern durch Rob Van Dam war der TV-Title eigentlich genauso viel wert, wie der World-Title den Taz gehalten hat.
Ja, der hat ihn total aufgewertet durch diese lange, lange Regentschaft auch des TV-Titels und die zahlreichen Titelverteidigungen. Also das hat den Titel zu was Besonderem gemacht. Aber es gab noch einen dritten Titel, den es zeitweise gab, den Taz erfunden hatte, falls du dich erinnerst, ja, den Fuck the World Title. Ja. Das gab ja auch eine Zeit, wurde sogar eine Zeit verteidigt. Das fand ich auch eine lustige Idee.
Das stimmt.
Die extreme Variante des Million-Dollar-Titels wahrscheinlich.
Ja, er hat ja, glaube ich, war das nicht damals so nach dem Motto, okay, ich kriege kein Titelmatch hier, scheiß drauf, ja, dann mache ich mir halt einen Gürtel selber und bin dann hier.
Genau so war das.
Ne? Ich glaub, es gab nicht auch nur genau eine Titelverteidigung gegen Sabu?
Ja.
Ich meine, das war irgendwie sowas, ja. Ja, warum denn nicht? Also ich meine, da ging das halt. Und es hat ja auch zu dem Charakter von Taz so gut gepasst, ne? Dass er einfach gesagt hat, ja komm, dann leckt mich halt, dann mache ich es halt alleine so ungefähr. Ne? Bei Rob Van Dam will ich aber auch noch eine Aktion hervorheben und das war der Van Terminator. So. Das war damals im Kampf gegen Scotty Riggs und da hat er vorher schon angekündigt, so ich habe eine besondere Aktion und vorher hat er ja schon den Van Daminator gehabt, also diesen Spin-Kick gegen den Stuhl, den der Gegner in der Hand hält und der Van Terminator ist quasi der Coast-to-Coast, wie man es heute kennt. Damals kannte man das noch nicht und damals war glaube ich auch der Ring noch irgendwie ein bisschen größer, ich weiß es nicht, aber als der dann den Van Terminator ausgepackt hat und quasi einmal quer über den Ring gesprungen ist, da habe ich auch gedacht, alter Schwede, wie geht das denn bitte schön?
Ja, ein What-the-fuck-Moment, definitiv. Also das ist auch eine Geschichte, die man auch nicht vergisst. Ich meine, heutzutage sieht man so Aktionen häufiger, aber damals war es was ganz Neues, Innovatives. Und das ist eine Aktion, die Rob Van Dam geprägt hat.
Ja.
Rob Van Dam ist sowieso so ein Wrestler, wenn man ihn gerade irgendwie erwähnt. Das glaube ich, der wäre einer der wenigen Alt-ECW-Stars gewesen, die auch in den großen Ligen zu was Größerem bestimmt gewesen wären, wenn er nicht irgendwie gerne. Ich glaube, sein Problem war, dass er war ja ausersehen als WWE-Champion, WWE-Champion eine Zeit, aber dann kam ja dann seine Liebe zu anderen Dingen hinzu, die ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Ja, also ich meine, die Fans haben ihn ja vergöttert, das muss man ja mal ganz klar so sagen, ne? Gerade eine ganze Zeit lang. Und naja, aber manche Sachen haben dann halt eben Priorität, so. Ne? Man weiß ja, dass er da gewissen Kräutern nicht so ganz abgeneigt war. Und das passt natürlich dann nicht zur WWE. Die, glaube ich, bin mir auch sicher, dass die gerne mehr mit ihm gemacht hätten, weil ich glaube, der hat genug Merch verkauft, der war populär genug. Warum hätte man den dann nicht einen Titel geben sollen? Oder
der wäre ein Main Eventer gewesen. Ja. Er hatte ja den, beim One Night Stand bei dem, genau, diesem WWE-Großeigens den Titel gegen John Cena geholt. Und man hätte was Großes mit ihm gemacht, wenn das nicht dazwischen gekommen wäre. Da bin ich überzeugt von.
Genau. Und da kommen wir vielleicht auch gerade noch mal, auch wenn es jetzt schon gegen Ende ist, aber die WWE One-Night-Stands, also die ersten beiden, die würde ich auch als ECW-Moments mit dazu nehmen. Halt zum einen wegen dem großen Titelmatch zwischen John Cena und Rob Van Dam beim zweiten One-Night-Stand und beim ersten One-Night-Stand. Ich finde, das war ein reiner ECW-Moment mit ganz viel ECW-Flair und das war wirklich die beste Nostalgie-Show, die man da machen konnte. Oder wie siehst du das?
Ja, definitiv. Die ganzen viele der alten Leute der ECW einfach zusammenzuholen und noch einen neuen Pay-Per-View zu machen, das war was Cooles. Mit einer WWE-Produktion, die natürlich schon technisch und von allem einfach auch noch viel weiter war, als es die ECW da war. Also ich meine, das war ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich würde die nochmal unterscheiden. Bei dem zweiten One-Night-Stand waren ja dann schon WWEler dann auch mit involviert.
Eben,
Von
ja.
daher sehe ich das noch ein bisschen anders. Aber der erste war schon echt was Geiles. Den zweiten fand ich auch super unterhaltsam.
Ja, und danach war
Aber
es halt dann komplett aufgeweicht einfach. Dann
genau.
war es irgendwann
Aber der
vorbei.
erste. Der erste hat schon so ein bisschen die alten Gefühle zurückgebracht.
Ja. Mich wundert es, dass du noch nicht die Blue World Order angesprochen hast.
Ich dachte, man hebt sich das Beste zum Schluss auf.
Ich habe gedacht, das sprudelt so aus dir raus, wenn wir einen ECW-Podcast machen.
Geht noch. Ich habe mein Blue World Order T-Shirt zwar an, aber nein. Ich besitze leider keins. Aber wenn mir jemand eins schenken möchte, ich würde mich sehr freuen. Nee, aber die Blue World Order willst du gerne
Ja,
ansprechen.
mach
Ja, die
ruhig.
wahrscheinlich interessanteste Gruppierung, die es wohl gab in der ECW, meiner Meinung nach. Sehr unterhaltsam. Klar, Comedy-lastig, aber die Akteure waren einfach so unglaublich gut. Das war eine Persiflage. Also, man muss auch da ein bisschen ausholen. Die Jungs um Stevie Richards hatte sich ja dann irgendwann vom Raven's Nest getrennt und die haben dann auch versucht, andere Dinge zu persiflieren, sind als Kiss mal reingekommen, haben aber auch andere Wrestler nachgemacht. Aber irgendwann haben sie angefangen, sich die Blue World Order zu nennen. Und Stevie Richards war dann Big Stevie Cool in Anlehnung an Kevin Nash. Und es gab noch den Da Blue Guy, Blue Mini als Scott Hall und so weiter. Das war so unterhaltsam und die Fans haben es einfach so abgefeiert. Und selbst heute sieht man immer noch Blue World Order Shirts im Publikum manchmal. Das ist auch so eine, wann war das? Mitte der 90er und
Ja.
man weit über 20 Jahre später gibt es immer noch Fans dieser alten Geschichte. Für mich war Stevie Richards damals der Gott.
Ja, das war halt eben auch das, ne? Das passt auch genauso in diese Zeit mit South Park und diesem ganzen abgedrehten Humor und die haben das halt eben wirklich verkörpert. Das ist ja aus einem Gag heraus entstanden, so aus einem Backstage-Joke und die Jungs haben dann eben da die Freiheiten gehabt und du hast Hollywood Nova hast du vergessen, oder?
Hollywood Nova, ja.
Ja. Und die haben das ja einfach selbstständig, die haben es ja selbstständig gemacht, mehr oder weniger, und haben da einfach ihren Spaß gehabt. Ne? Und solche Sachen funktionieren ja im Wrestling häufig am besten, die, ja, die nicht so geplant sind und die einfach dann anders ablaufen. An der Stelle würde ich auch, weil wir gerade schon so ein bisschen den Verweis zu WWE und so gebracht haben, da müssen wir natürlich auch noch auf die Invasionen eingehen, also in beide Richtungen. Es gab ja in der einen Seite gibt es ja dann die Invasion von Jerry Lawler, der bei ECW aufgetaucht ist. Und dann gab es ja auch die Momente, wo ja, WWE sich Talent von ECW geholt hat, die dann auf einmal bei Raw aufgetreten sind. Kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ich glaube, das zu der Zeit war eine Tour der WWE durch Europa und es war nur ein Teil des Rosters, des Hauptrosters der WWE da und dann kam Vince McMahon auf die Idee, doch Kontakt zu knüpfen zur ECW und ja, dann gab es ECW-Stars bei Monday Night Raw.
Genau. Und da gab es dann auch den legendären Sturz von Sabu, der vom R, glaube ich, von Raw runtergefallen ist. Der irgendwie versucht hat, auf Taz drauf zu springen und auf einen Pulk von Securities. Damals bestand die Raw-Kulisse noch aus den drei großen Buchstaben irgendwie, also RAW. Und wenn man sich den Event heute anschaut, dann kann man halt sehen, dass Taz nicht allzu weit gesprungen ist, sondern eigentlich eher so an dem nicht wirklich gut arretierten R einfach runtergefallen ist auf die
Ja.
Menge. Das passiert.
Ja, und die Invasion hat sich ja noch wie du gesagt hast, in der ECW ging es ja noch weiter. Jerry Lawler war ja dann auch Teil des Teams WWE quasi. Also Sabu und Rob Van Dam haben sich ja zum Team WWE auch mit ihm zusammengeschlossen.
Genau,
Und haben
ja.
sich angelegt mit den eigenen Stars damals.
Ja, und dann.
Gerade so ein Allstar Jerry Lawler kam ja natürlich überhaupt nicht gut beim ECW-Publikum an. Der war ja einfach dort der geborene Heel. Das war schon cool.
Genau, weil der stand ja quasi da noch für die Tradition und so, also für all das, was ECW eigentlich hasst. Und er hat ja auch die ECW immer beschimpft als extreme crappy Wrestling oder sowas in der
Genau,
Richtung.
Extreme Crappy Wrestling.
Also extrem beschissenes Wrestling. Und da gab es natürlich dann auch noch die großen Kämpfe und natürlich durfte dahinter, ich glaube, Tommy Dreamer war es, der dann später dann die Ehre von ECW verteidigen konnte.
Herr Dreamer ist ja quasi der Inbegriff eigentlich der ECW zu sein. Also klar, ein Sandman, ein Shane Douglas, die haben wir alle erwähnt, aber Tommy Dreamer, der blutete und schwitzte ECW so. Das ist der ECW-Guy. Wenn ich an ECW denke, denke ich fast immer zuallererst an Tommy Dreamer.
Ja.
Der hält ja immer noch auch das Lichtchen der ECW irgendwie am Leuchten.
Absolut, ja. Also Tommy Dreamer ist die ECW, was oder der ist der ECW Locker Room, um es mal so zu sagen. Ne? Also das sagt er auch selber. Und er ist ja auch unfassbar emotional, wann immer er über ECW redet und über die damalige Zeit oder wenn immer das irgendwie aufkommt in irgendwelchen Interviews oder bei irgendwelchen Shows, da merkst du halt schon, wie sehr da sein Herz dran gehangen hat. Der hat da mehr mit verbunden als nur eine einfache Arbeits Arbeitsbeziehungen oder sonst irgendwas, sondern das war halt sein Leben. Und ich glaube, für niemanden war es schwerer, dass ECB pleite gegangen ist, als für ihn und vielleicht noch Paul Heyman mit dabei. Ja, aber
Wobei Paul Heyman zu dem Zeitpunkt schon seinen Vertrag sicher bei der WWE hatte.
das stimmt auch wieder, ja. Was ich noch hiermit aufgreifen wollen würde, ich würde mal so ein bisschen zu den, wir haben schon so ein paar Fäden und Matches angesprochen, da würde ich jetzt langsam mal so mit rübergehen. Ich mochte zum Beispiel auch, also fällt mir gerade noch so ein, also was ich auch noch sehr interessant fand, war natürlich diese Fehde ECW gegen das Network, wo ja quasi Paul Heyman auch da wieder komplett roughshod gegangen ist und on air gegen seinen eigenen Kabelanbieter geschossen hat und aus dem dann aber heraus tatsächlich auch noch ein Stable entstanden ist. Also sprich, die haben die Missstände, die es innerhalb der TV-Vermarktung gegeben hat, genutzt, um daraus eine Geschichte zu machen, weil sie einfach die im Network, bei dem sie waren, total kackegal waren. So, also auch sehr, sehr intelligent. Ich wollte auf ein paar Matches eingehen. Was ich bis heute immer noch liebe und mir immer noch gerne angucke, ist die Matchserie zwischen Masato Tanaka und Mike Awesome.
Ja, es gehört auch so mit zu dem Härtesten, was man in der ECW gesehen hat. Aber das waren halt auch wirklich zwei herausragende Wrestler, die auch richtig geile Brawler waren. Also, mein Masato Tanaka, damals der Aushängeschild der FMW aus Japan, aus der Hardcore-Liga.
Ja.
Und der hatte wirklich eine riesen geile Matchserie gegen Mike Awesome. Matches waren auch awesome.
Das kann man gar nicht mehr beschreiben, was die beiden sich da um die Ohren gehauen haben, ne, zu der damaligen Zeit. Also Mike Awesome ist ja auch ein Typ, 2 Meter groß, gebaut wie ein Kleiderschrank, der aber auch einfach so agil und so gelenkig damals war. Ja, das war unglaublich. Und Masato Tanaka dann mit der typischen japanischen Härte, mit den stiffen Forearms und Elbows. Die beiden haben da sich echt überhaupt nichts geschenkt. Und ich habe selten irgendwie so geniale und harte Table Spots gesehen, wie den Matches zwischen den beiden hier. Da gibt es dann auch die Szene, wo sich Mike Awesome ja auch den Nacken gebrochen hat, als Masato Tanaka ihn einfach mal mit einer Powerbomb nach draußen geworfen hat. Bisschen zu weit. So. Und dann ist er halt so ein bisschen am Tisch vorbeigeflogen und ein bisschen unglücklich auf dem Beton gelandet. Und da war er erstmal ein bisschen weg vom Fenster. Aber diese Matchserie ist absolut fantastisch. Also, wenn ihr da mal Zeit habt, geht ruhig mal ins WWE Network und schaut da mal nach, Masato Tanaka und Mike Awesome. Da kann man sich jeden Kampf von angucken und man hat heute noch Spaß dran.
Ja, Mike Awesome ist leider auch so ein Wrestler, der durch schlechte Gimmicks in der ECW ja zerstört wurde. Mike Awesome, aus dem hätte man sowas Riesiges machen können. Der war so ein talentierter Mann, ein talentierter Big Man.
Ja.
Wie du gesagt hast, super agil, krasse Aktionen, aber ja, er musste dann als Fat Chick Lover oder als That 70s Guy dann in der WCW rumtouren. Also, der hat mir ein bisschen leid getan dann später.
Ja, also mir tat das auch weh, weil ich war wirklich auch zu ECW-Zeiten ein riesengroßer Mike Awesome-Fan. Und als er dann zu WCW gekommen ist, hat man ja so das Gefühl gehabt, so, ah ja, da machen sie was aus dem. Aber dann wurde es auch relativ schnell wieder fallen gelassen, weil ich glaub, er war wahrscheinlich einfach nicht so besonders populär hinter der Bühne, um es mal so zu sagen. Er war der Neue und das war ja damals nicht so gut bei der WCW. Und dann hat er einfach jedes Scheißgimmick bekommen, was nicht nagelfest war. Und dann ist er halt komplett versauert, ne? Und bei der WCW, bei der WWE später hat es dann auch nicht mehr gereicht und der ist ja auch dann leider sehr früh verstorben. Ja, weitere Matches, Shaggy, was fällt dir noch an Matches ein? Weil es wird ja immer von uns gefragt, was für Matches soll man sich anschauen?
Oh, es gibt so viele Matches einfach, also die man einfach in der ECW gesehen haben muss. Auch viele Match-Serien. Ein Match, was wir auch schon mal erwähnt haben, was natürlich richtig geil ist, war das Match Eddie Guerrero gegen Dean Malenko, das kurz vor ihrem Abschied stattgefunden hat. Das war einfach, oder generell die Match-Serie der beiden war einfach großartig. Da haben wir ja schon mal im Eddie Guerrero-Podcast ausführlich auf das Match auch eingegangen. Das war was ganz Geiles, war auch was Neues, was ich auch vorher noch nicht so gesehen hatte.
Ja, also im gleichen Atemzug, also von wegen Technik und Co., da muss man natürlich dann auch irgendwie Rob Van Dam und Jerry Lynn nennen, die auch fantastische Matches miteinander hatten. Wir haben im aktuellen Match of the Week besprechen wir ja, dass deren Match von, was war das? Hardcore Heaven 99, glaube ich, war das.
Ich glaube, oh, wo kann ich das denn hören, Olaf? Das interessiert mich sehr.
Das kannst du auf Patreon hören. Aber tatsächlich muss ich leider sagen, dass das ein Match ist, was so ein bisschen. Das war damals besser, muss ich leider so sagen. Das hat damals besser gewirkt auf mich. Aber da haben Kai, Chris und ich auf Patreon haben wir da groß und breit darüber gesprochen, was uns an dem Kampf aus heutiger Sicht noch gefällt und was uns halt eben nicht gefällt. Und gerade Kai ist natürlich da als Jungspund, der sich das Match zum ersten Mal angesehen hat, an vorderster Front mit dabei.
Aber tatsächlich geht mir das bei vielen Matches so, alten Matches in der ECW. Wenn man die einfach sich nur die Matches anschaut, aber nicht die Geschichte dahinter mitsieht, dann fehlt einfach auch so viel. Gerade bei den Matchserien, wie wir es gesagt haben, oder der Match ja zwischen Tommy Dreamer und Wave, und die hatten ja auch so viele Matches gegeneinander. Und da muss man einfach die ganze Geschichte mit ins Boot holen, sonst anders. Ein Kampf alleine wirkt oft irgendwie tatsächlich, aus heutiger Sicht betrachtet, irgendwie ganz anders als damals.
Das stimmt, aber ich fand auch, dass das ehrlich gesagt nicht deren stärkstes Match war. Das war zwar das Match, was am meisten Aufsehen gesorgt hat, aber ich finde, dass man danach gemerkt hat, dass die Chemie, die sie zusammen gehabt haben, dann in den darauffolgenden Kämpfen, die sie dann eben weitergeführt haben, dass es besser geworden ist. Ich finde, da war dann das Timing besser und die Matches waren auch nicht mehr ganz so lang. Das war so mein Hauptkritikpunkt. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf gehabt. Und ich frag dich mal, was schätzt du, wie lang der Kampf war zwischen Rob Van Dam und Jerry Lynn von Hardcore Heaven?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich so um die 10 Minuten.
Nee, der war immer, ich meine, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue, irgendwas um die 25, 26.
Okay, Wahnsinn. Ja,
Ja.
okay.
Und das war mir auch nicht, weil ich habe den auch als Sprint im Kopf gehabt.
Ja.
Und dann guckst du jetzt aber da an und denkst so, boah, der ist mal echt lang. So, alter Schwede. Nee, also da gibt es halt auch andere Kämpfe noch, die man da sich anschauen muss. Wir haben auch schon angesprochen, Taz gegen Bam Bigelow, auch eine verdammt coole Matchserie der beiden, wo man ja eigentlich denkt, dass die so vom Körper nicht so gut zusammenpassen würden. Das war aber echt klasse. Auch wenn man was ganz Schlimmes sehen will, schaust du dir Sabu gegen Terry Funk bei Born to be Wired an.
Ja.
Das ist schlimm, das ist ein Barbed Wire Match, das macht keinen Spaß, aber wenn man sowas mal gesehen haben möchte, dann kann man das da tun. Die Tommy Dreamer Raven Fehde sollte man sich anschauen, Barely Legal unbedingt anschauen, und natürlich auch diese ganzen, da leite ich so ein bisschen über zu den Charakteren, die uns gut gefallen haben, weil ich habe damals ECW auch mal sehr gern geschaut, weil die kleineren Leute auch in prominente Rollen gesteckt haben und dann eben die dann eben gut in der Midcard abgeliefert haben. Also egal, ob es jetzt zum Beispiel Tajiri ist, den ich absolut fantastisch fand hinter in seiner durchgedrehten Japaner-Rolle, oder einen Little Guido oder einen Super Crazy oder sonst irgendwas. Das waren alles Leute, die hast du, wenn immer die im Ring gestanden haben, haben die abgeliefert. Und es hat immer Spaß gemacht. Und dafür mochte ich die ECW und gerade die spätere ECW mochte ich dafür extrem gerne.
Wie wir auch schon bereits gesagt haben, das war ja die ECW hat zuallererst auf die kleineren Wrestler gesetzt, auf die Techniker, auf die Highflyer. Also das hat man in den großen Dingen so noch gar nicht gesehen. Und das war auch was Besonderes. Und das hat für mich damals auch die ECW ausgemacht. Aber wir haben gerade, wenn wir jetzt über die einzelnen Stars reden, lass uns doch gleich über einen der kleinen, den wir auch gerade erwähnt haben, lass uns doch mal kurz über Jerry Lynn reden, weil das ist auch jemand, der weit unter seinem Marktwert verkauft wurde vorher. Der ist ja als maskierter JL noch in der WCW gewesen, dort in
Genau.
der Cruiserweight-Division eingesetzt. Und da war er irgendwie farblos. Man hat schon Talent in ihm gesehen, aber er wurde einfach nicht gut eingesetzt. Und als Jerry Lynn selber. Für mich ist es der perfekte Gegner von Rob Van Dam gewesen. Also klar, die haben dann erst mehrere Matches gebraucht, um wirklich, wirklich Top-Matches, das Match abzuliefern. Aber das war schon ein perfekter Gegner für Rob Van Dam.
Ja, und Jerry Lynn war halt auch jemand, der wusste, wie man ein Match aufbaut, der wusste, welche Aktionen, welche Reaktionen beim Publikum hervorrufen. Für mich war das auch immer einer der Leute, die sehr unterbewertet waren, muss man so zu sagen. Also ich hätte dem auch als absolut gegönnt, dass er eine größere Rolle bei WWE später gespielt hätte. Hat er dann auch nicht geschafft. Aber für mich war Jerry Lynn war einer meiner absoluten Lieblinge damals. Also ein unglaublich talentierter Typ, der da eben dann auch irgendwann sein Charisma entdeckt hat. Ich erinnere mich da noch an ein Match gegen Steve Corino, übrigens auch jemand, der da richtig groß geworden ist bei der ECW, wo Steve Corino geblutet hat wie ein Schwein und Jerry Lynn sich dann das Blut auf seinen Körper, dann, ich glaube, Die auf seinen Bauch geschrieben hat und sich Kriegsbemalung mit dem Blut von Steve Corino ins Gesicht bemalt hat und so. Also der hat da auch die harte Seite entdeckt, aber hat nie vergessen, dass er eigentlich in erster Linie ein guter Techniker ist. Na?
Ja. Schade, dass aus Jerry Lynn auch nichts wirklich Größeres geworden ist. Der hatte auf jeden Fall auch das Talent dazu.
Ja. Ich meine, Gleiches ist ja so ein bisschen auch dem guten Lance Storm zuteil geworden, oder?
Lance Storm, einer meiner absoluten Lieblinge. Also, ich glaube, Lance Storm hat ja auch angefangen mit Chris Jericho zusammen im Tag Team anzutreten. Auch in Japan waren die beiden relativ erfolgreich. Wir wissen, was aus Jericho geworden ist. Der ist einer der Topstars schlechthin. Und Lance Storm hat leider nie wirklich, meiner Meinung nach, die Anerkennung bekommen, die er verdient hat. Gerade in der späteren ECW-Zeit hat er eine wichtige Rolle einfach gespielt. In der WWE hat er auch einen coolen Run gehabt, aber ich glaube, in Lance Storm hätte viel, viel mehr gesteckt.
Ja, auf jeden Fall. Also er ist natürlich so ein bisschen, Er ist jetzt nicht so die Charisma-Bombe irgendwie, aber ist natürlich von In-Ring-Skills absolut herausragend, ne? Also, und stach dadurch eben auch schon in der frühen ECW heraus, muss man sagen, oder in der mittleren ECW, also 97, wo er dann da angefangen hat. Da hat man dann eben schon gemerkt, so, was für ein talentierter Mann das ist. Aber der dann aber trotzdem, ich hätte dem zum Beispiel auch gegönnt, dass der da den TV-Title gehalten hätte oder sonst irgendwas, ne? Das heißt, er hat ja auch nicht da funktioniert.
Na, war aber auch länger Tag Team Champion drin. Aber
Genau.
am Anfang muss man sagen, was ich ein bisschen abstoßend fand, war sein Zöpfchen am Anfang. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Der hatte irgendwie
Doch.
kurze Haare, aber hinten so ein längeres blondiertes Zöpfchen. Das sah schon sehr, sehr schrecklich aus. Aber na gut, Talent hat er definitiv.
Ja, Talent und Zöpfchen. Aber damals trug man sowas auch. Ich hatte sowas mit 14, 15 auch.
Echt? Hattest
Ich
du?
hatte auch so ein kleines Zöpfchen, ja.
Oh Mann.
Ja.
Daher würde ich gerne Fotos sehen. Die posten wir natürlich gerne, liebe Hörer, wenn ihr auch Fotos mit Olafs Zöpfchen von Olafs Zöpfchen sehen wollt,
Ich glaube, da
dann
gibt's
schreibt das doch bitte.
Keine Fotos von.
Ja, das ist so schade. Ganz wichtige Gruppierung, Familie in der ECW, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das sind die Dudley Boys. Heutzutage kennt man die Dudley Boys immer noch. Man kennt aber nur Devon Dudley oder Bubba Ray Dudley, aber tatsächlich waren die Dudleys eine riesengroße Familie und die beiden kamen auch erst später hinzu. Die waren nicht Gründungsmitglieder der Dudleys. Ursprünglich, Devon Dudley sogar noch später.
Das stimmt, ja.
War die Südstaatler, die durchgeknallten Südstaatler. So fing es damals ja an, aus Dudleyville. Ja gut, wenn das in den Südstaaten liegt, man weiß es nicht. Da waren die Wrestler, die hießen Dudley und Sign Guy Dudley. Das war der später auch noch dabei war mit den Schildern. Ja. Es
Genau.
gab Big Dick Dudley, es gab Dances with Dudley, Spike Dudley kam hinzu, dann Bubba Ray Dudley und wie gesagt später noch Devon Dudley. Aber heutzutage kennt man ja eigentlich nur Devon und Bubba Ray. Aber die Dudleys waren schon eine ganz, ganz wichtige Gruppierung. Gerade auch dann mit Joel Gertner, den wir auch noch gar nicht angesprochen
Joel
haben.
Gertner
Ganz,
war
ganz
fantastisch.
geiler Manager, einer der. Du schreib doch mal ganz kurz den unseren Hörern, die Joel Gertner nicht kennen, wer Joel Gertner war, weil der ist wirklich einer der herausragendsten Charaktere der ECW.
Joel Gertner ist schwierig zu beschreiben. Es ist ein sehr rundlicher, schmieriger Typ mit Halskrause, Jackett und meist offen, also meist nichts unter dem Jackett drunter. Schmierigen Haaren, furchtbaren Brusthaar-Toupet, der dann eben dazu noch die schmierigsten und sexuell anzüglichsten Promos gehalten hat, die es einfach gibt. Also, ich habe die Joel Gertner-Promos absolut geliebt und gefressen, weil das so viel Spaß gemacht hat, denen zuzuhören, weil da so viel Wortwitz drin gesteckt hat. Also, da wäre selbst ein Valvinus wäre da neidisch geworden.
Ja, ohne Joel Gertner würde es die Dudleys wahrscheinlich so gar nicht mehr geben, weil der war tatsächlich das Sprachrohr. Bubba Ray Dudley hat erst später sprechen gelernt, am Anfang noch sehr, sehr gestottert, aber er hat später erst das Mikrofon in die Hand genommen. Joel Gertner war einfach so der Manager, der Anführer, das Sprachrohr der Dudleys. Das war eine geile Gruppierung einfach.
Ja, aber wie gesagt, die Kommentare wurden halt auch immer schlüpfriger mit jeder Ausgabe von Hardcore TV. Es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Das ist immer das, woran ich mich am meisten erinnere. Du nicht?
Doch, klar. Aber ich habe gerade überlegt, weil Joel Gertner gibt den. Ich bin tatsächlich bei Facebook mit Joel Gertner befreundet und sehe ab und zu noch, was er heutzutage macht. Er ist auch nicht mehr so kräftig, wie er damals war. Ein schlanker Mann geworden. Aber die Halskrause und das Jackett trägt er nicht mehr.
Das wäre auch ein bisschen unbequem so auf Dauer. Ja, wen muss man noch nennen? Wir haben Rob Van Dam schon genannt, natürlich. Wir haben auch den Sandman schon genannt. Raven darf man da auch nicht unterschätzen. Da auch wieder der Verweis auf demnächst auf unsere Patreon-Ausgabe. Die Transformation, die ein Scotty Flamingo, ein Scotty Polo, Johnny Polo zum Raven gemacht haben, unfassbar. Und Raven-Charakter hat ja einfach so eine. Ja, so eine Kult-Followerschaft irgendwie entwickelt, das gibt's ja gar nicht. Also, wie war das damals bei dir? Also, ich muss sagen, ich habe halt die Raven-Zeit relativ wenig mitbekommen. Wenn du da schon Aufsätze drüber geschrieben hast, wie war das damals bei dir? So als kleine
Ich war
Preview.
ein Fan, also ich war ja schon damals ein Fan, als er noch Scotty Flamingo war und dann später auch Johnny Polo fand ich großartig. Ich fand, das war so ein charismatischer Typ. Ich fand es schade, dass er da in der WWE als Johnny Polo kaum gewrestelt hatte. Man hat ihn nur so vereinzelt eingesetzt und dann die Transformation zu Raven fand ich was ganz Besonderes. Ich war ein riesen Crunch-Fan, riesen Nirvana-Fan und für mich war das dann so das Inbild des coolen Wrestlers so eine Zeit. Auch obwohl er böse war und ich fand es auch cool, diese Gruppierung um ihn herum und auch die Geschichten, die sich dann im Laufe der Jahre gesponnen haben. Ich meine, ein Stevie Richards fing ja als kleiner Lakai, als kleiner Sidekick von Raven an und wurde auch fast zum Main Eventer in der ECW eigentlich. Also das Raven war geil. Das Ravens Nest war geil.
Ja, Raven ist einfach auch ein unheimlich ja, charismatischer Charakter gewesen, das muss man einfach so sagen. Du hast den gesehen und hast sofort gedacht, so, boah, über den möchte ich mehr wissen. So, der hat irgendwas mitgebracht, was du als großer Wrestling-Star brauchst. Und das lernst du auch nicht, sondern das war die Mischung aus dem Typen und dann eben in Kombination mit diesem Gimmick. Und das hat einfach super funktioniert damals.
Auch die Interviews, er hat ja auch so mysteriöse
Ja, eben.
Dinge gesagt. Davon kann sich ein Paul White irgendwie so, der könnte so viel lernen von Raven, im Grunde vom alten Raven-Charakter. Der hat viel gesagt und hat auch was gesagt. So, ein Paul White sagt viel, aber man weiß nicht, was er sagt, ob er überhaupt was sagt. Also Raven war schon was Besonderes.
Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben Tommy Dreamer, hatten wir auch schon angesprochen. Wen hast du noch auf deiner Liste, Shaggy?
Das sind so viele Charaktere, auch die später kamen, wen ich auch total wichtig fand für die ECW, war eine Gruppierung, die eigentlich nie eine Riesenrolle gespielt hat, aber die waren einfach cool. Das war das FBI, die
Ja,
Full-Blooded
stimmt.
Italians.
Ja.
Geile Gruppe. Angefangen noch mit, ich glaube, es war JT Smith, der schwarze Italiener, der im Ring immer, was weiß ich, einen Song von Sinatra gesungen hat. Fly Me to the Moon war es, glaube ich. Ein großartig charismatischer Typ und dann so Leute wie Tracy Smothers, den man auch aus den anderen Ligen kannte, als der eigentlich ein Südstaaten-Wrestler war, aber plötzlich der Italiener war. Und ja, wir haben Little Guido angesprochen, es gab ja noch Big Guido und ach, das FBI war einfach auch cool.
Ja, also da stimme ich dir zu. Das war halt auch einfach immer mega unterhaltsam. Ne? Wen ich übrigens immer sehr, sehr gerne mochte, war Nova halt eben. Wir haben gerade eben schon bei der BWO angesprochen. Ich finde, das ist auch einer, der aus dem hätte man mehr machen können, als ihn nicht zum schwulen Friseur umzubauen. So,
Nee,
bei WWE.
nein, der war kein Friseur, der
Einfach
war ein
Fitnesscoach.
Fitnesscoach.
Entschuldigung, das ist ein Riesenunterschied.
Fitnesscoach und tatsächlich war er doch zeitweise auch Manager von, hat er nicht irgendein Team gemanagt? Waren das nicht auch die Bashams später oder irgend so ein ähnliches Team?
Ja, irgendwie
Das war ja nicht
sowas. Das
sagen,
kann
du warst da in
sein.
der WWE. Klar, aus dem hätte man auch viel, viel mehr machen können. Aber Supernova war auch, ja, das war auch so ein Superheld quasi
Ja,
und
absolut.
als Teil der Blue World Order auch so unterhaltsam, aber auch als Single Wrestler durchaus sehr, sehr talentiert.
Ja. Gleiches gilt für einen gewissen Kid Cash. Den haben wir hinterher auch noch bei WWE gesehen. Den fand ich aber damals auch bei ECW schon sehr interessant. Einfach weil der auch so einen High-Flying-Style gehabt hat. Und war einfach was Besonderes in der späteren ECW, wo man auch gesagt hat, so, aus dem könnte was werden.
Definitiv. Und spätere, Just Incredible haben wir ja auch schon
Ja.
angesprochen. Das war auch ein ganz wichtiger Charakter zusammen bei den Impact Players mit. Das war auch eine geile Gruppierung. Oder was ich auch richtig cool fand, die auch total untergegangen sind, an die man heutzutage fast gar nicht mehr denkt. Das war ihr der Roadkill, der Angry Amish Roadkill und Danny Doring. Geiles Team,
Ja.
geiles, unterhaltsames Team, die zeitweise sogar Lea Lita als Managerin hatten.
Stimmt.
Und so, sorry?
Ja, nee, ich hab dir nur zugestimmt. Alles gut.
Die waren auch so unterschiedlich, irgendwie der Amish-Typ Roadkill
Ja.
und dann dieser schleimige Danny Doring, aber trotz allem total unterhaltsam, die fand ich auch super.
Ja. Wir dürfen auch Rhino nicht vergessen. Der ist jetzt irgendwie so bei der WWE, so in der Comedy-Schiene. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn gesehen, da hatte er irgendwie so ein Miss Santa Claus-Kostüm angehabt. Aber der war tatsächlich ja auch der letzte ECW-Champion. Und ich fand ihn damals auch mega geil, weil der halt so eine Zerstörungsmaschine gewesen ist, ne?
Der Gore, also sein
Genau.
Spear war schon der. Das war, bevor es den Spear überhaupt, bevor er überhaupt massentauglich wurde, hat er den schon als Gore benutzt. Das war schon Wahnsinn, wie die Crowd dann auch Gore, Gore gerufen hat. Das war auch wie was Besonderes.
Ja, Steve Corino haben wir gerade eben auch genannt, der dann auch eigentlich so von so einem, ja, wie soll man sagen, zaghaften Zipperlein irgendwie da so zum wirklich Hardcore-Wrestler geworden ist, der dann da auch eine ganz obskure Transformation durchgemacht hat. Und der auch ein sehr, sehr guter Wrestler ist, muss man dazu sagen. Der kam ja nur nicht, kam ja nicht von ungefähr, dass er da diese Rolle gehabt hat. Also, ich war damals auch ein Riesenfan von Steve Corino. Für mich war das immer so ein bisschen der kleine Triple H, so gefühlt. Der ECW
Ja,
Triple H.
total. Auch das Gimmick hat ja irgendwie, da hat er ja auch total bei den Fans aufgebracht mit dem King of Old School Gimmick in der ECW,
Genau.
der die Tradition zurückbringen will. Also es war schon Steve Corino auch weit unter Wert verkauft. Aus dem hätte man auch was Größeres machen können.
Ja, und dann natürlich auch darf man nicht die Leute vergessen, die ja dann auch leider halt viel zu früh tot gestorben sind. Leute wie einen Louis Piccoli zum Beispiel oder ein Chris Candido. Also Chris Candido darf man auch auf keinen Fall hier unter Tisch fallen lassen, weil der einfach auch da, ne, ein unfassbar guter Wrestler, der dann auch wirklich Pech gehabt hat eigentlich mit seiner Verletzung. Ich glaube, der hat ja eine Thrombose, glaube ich, hintergekriegt. Nach einem Fußbruch war es, oder? Beinbruch, Fußbruch, irgendwie sowas.
Genau, und ist daran dann auch gestorben,
Genau.
leider.
Ja, und er war
Viel zu
ein
früh.
begnadeter Wrestler, auch ein unfassbares Talent und sehr, sehr traurig, dass der so früh aus der Wrestling-Welt ausgeschieden ist. Also ECW hat halt einfach, um das hier irgendwie so ein bisschen abzuschließen, hat ja auch schon große Charaktere hervorgebracht, ne? Und hat auch eben Stars hervorgebracht, die ja da eigentlich ihren Charakter gefunden haben. Auch so einen, weiß ich nicht, Cactus Jack zum Beispiel. Ich glaube auch, dass dem halt eben die Freiheiten, die er in den Promos gehabt hat, also Mick Foley, dass der da eben die Möglichkeiten bekommen hat, einfach zu reden, was er halt bei der WCW ja relativ wenig gehabt hat und da sich ausprobieren konnte und da ja auch seine Kreativität hat laufen lassen, wo er dann ja auch sich teilweise ja das gegen das Publikum gedreht hat und gesagt hat, hier, ihr wollt hier nur sehen, wie ich blute oder sonst irgendwas, ich zeige euch das jetzt mal und dann, wo er dann einfach ein ganzes Match lang nur Headlocks gezeigt hat. Also.
Es gibt viele Wrestler, die auch, wie wir vorhin angesprochen haben, auch vielleicht zeitweise nur kurz bei der ECW waren, wie ein Steve Austin, aber auch ein Brian Pillman war ja kurzzeitig da oder ein Recruit, die auch ihren Stempel aufgedrückt haben.
Ja, deswegen. Also die ECW hat auf jeden Fall einen riesengroßen Stempel in der Wrestling-Landschaft hinterlassen. Und jetzt kommt dann aber meine entscheidende Frage. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden ausgelassen, den wir hier
Wir haben mit Sicherheit einige Leute
garantiert. Public
ausgelassen, die man
Enemy
hätte
fällt mir jetzt
erwähnt.
noch so spontan ein, haben wir, glaube ich, noch kaum genannt oder sonst
Genau, die
irgendwas.
Eliminators haben wir nur kurz erwähnt. Also das gibt schon viele Charaktere, die auch wichtig waren für die ECW. Wir werden ja hoffentlich und wie du gesagt hast, bald sogar nochmal über die Geschichte der ECW ein bisschen sprechen. Da werden wir vielleicht auch einige erwähnen, die wir jetzt bisher jetzt vergessen haben. Aber es hat jetzt schon mal Spaß gemacht und Lust auf mehr gemacht bei
Genau.
mir.
Und die Frage ist aber, das habe ich ja auf Facebook geschrieben, vermisst du die ECW, Shaggy?
Oh, das ist eine gute Frage. Also die ECW war auf jeden Fall zu ihrer Zeit was ganz Wichtiges für meine Wrestling-Sozialisation, für mein Wrestling-Leben. Die WWE hat es durch ihre e Wiederaufnahme der ECW vielleicht auch ein bisschen kaputt gemacht dann später, aber die ECW war zu ihrer Zeit einfach genau richtig. Die würde heutzutage auch nicht mehr so, wie sie damals war, in die heutige Zeit passen.
Ja.
So. Also ich vermisse sie nicht, aber ich freue mich, dass es sie gab.
Wir haben da halt ganz interessante Kommentare zu bekommen. Ne? Also von, keine Ahnung, es reicht halt hier, der Marvin schreibt, ich vermisse ECW mindestens so sehr wie die alte WXW. Lass ich mal so stehen. Sehe ich persönlich ein bisschen anders, aber zumindest in Bezug auf die alte WXW. Aber auch ganz viele, die gesagt haben, so, ja, ich habe damals, ich kann mich noch gut daran erinnern, hier der John schreibt, ja, ich habe damals hier die kopierten VHS in mega schlechter Qualität geguckt und fand es halt mega geil. Und ganz interessant fand ich, was der Gerrit geschrieben hat. Der hat nämlich geschrieben, die ECW vermisse ich kein Stück. Inzwischen vermisse, ja, Quatsch, nochmal von vorne. Inzwischen nerven mich die ganzen ECW-Chants einfach nur noch, genau wie die ECW-Rules-Matches. Die ECW ist eine nette Erinnerung, aber mehr nicht. Shaggy, was sagst du dazu?
Ja, ich würde schon, ich verstehe ihn teilweise, die ECW ist tatsächlich eine nette Erinnerung, aber sie ist eigentlich viel, viel mehr als eine nette Erinnerung. Sie ist wirklich eine wichtiger Faktor gewesen, die das Wrestling auf ein anderes Level gehoben hat. Die ECW hat viel verändert in die großen Ligen und hat insgesamt einfach sehr viel mehr beigetragen, als es viele andere Ligen gab, getan haben, die es auch zeitweise gab. Also die ECW ist sehr, sehr wichtig für das, auch für das heutige Wrestling noch und hat wirklich ja, einen ganz wichtigen Part in meinem Herzen.
Ja, ich glaube, das ist halt auch genau das, was die ECW letztlich ausmacht. Das ist mich. Es ist halt ein Teil der Wrestling-Vergangenheit, aber auch ein Teil, den man auch bis heute noch spürt, finde ich. Also, du hast immer noch. Die ECW ist halt immer noch irgendwie greifbar. Und ich glaube auch nicht, dass die ECW in der heutigen Wrestling-Zeit noch funktionieren würde, aber es ist schön, daran zurückzudenken und sich die Erinnerung nochmal so, ja, ins Gedächtnis zurückzurufen, weil das war eine coole Zeit, es hat Spaß gemacht, dem zuzugucken. Es war was anderes, es war was Neues. Das ist ja genau das, was wir heutzutage so oft beim Wrestling bemängeln. Und deswegen, also wer da noch nicht reingeschaut hat, soll ruhig sich mal ein paar ECW-Matches und ein paar ECW-Pay-Per-Views angucken, angefangen bei Barely Legal 97. Das macht schon Spaß. Also das kann man sich schon noch mal anschauen und einfach mal so sich da rein fallen lassen. So. So, würde ich sagen, sind wir jetzt an dieser Stelle mit dem Hauptthema durch. Wir haben es gerade eben angesprochen. Wir werden garantiert nochmal über die ECW in einer etwas chronologischeren Form sprechen und in einer etwas aufgeräumteren Form. Aber das war jetzt heute mal so der nostalgische Einstieg von Shaggy und mir. Und damit würde ich sagen, springen wir doch zu den Fragen. Da ist ja der Shaggy immer ganz scharf drauf, dass er hier die Fragen mitmachen darf.
Das ist schön. Ich darf ja also nicht so oft Fragen beantworten. Weil wir auch meine, ganz oft, wenn wir zusammen einen Podcast aufnehmen, irgendwie zeitlich auch eingespannt sind oder den irgendwie eingeschoben haben und das dann einfach zeitlich mit den Fragen nicht geklappt hat. Deswegen freue ich mich immer ganz, ganz besonders auf die Fragen. Und ich schaue sie mir tatsächlich vorher nicht an.
Ja, so war es heute auch. Was aber einfach daran liegt, dass der Shaggy sich nicht vorbereitet.
Doch, ich habe nur nicht gewusst, dass so am Ende des Handouts, das Olaf immer sehr schön und akribisch vorbereitet, noch Fragen gestellt hat, wie er sonst auch immer macht. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht wusste. Aber Wenn ich jetzt nach uns scrolle, sehe ich die Fragen. Ich mache sie schnell wieder weg.
Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt an uns, schickt uns die einfach an fragen@headlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, YouTube könnt ihr uns überall erreichen. Das haben wieder mal sehr, sehr viele getan. Danke dafür. Und ein großes Reizthema war ein Video, was im Netz aufgetaucht ist. Da haben wir gleich mehrere Fragen zu bekommen, unter anderem vom Nico und vom SPD-Craft. Der fragte, die fragt nämlich, habt ihr das Reactions-Video von ConCrafter gesehen? Wie findet ihr es? Und der Nico ergänzt noch, dass er als einziger aus seinem Freundeskreis eben Wrestling schaut und deswegen halt immer blöd angemacht wird. Und sein Kumpel von ihm hat das Video eben gesehen und hat ihm deswegen gesagt, so, wie kann man sich das denn anschauen? Und er meint, dass das Video das Problem des Wrestlings in Deutschland widerspiegelt. So, Shaggy, erklär mal ganz kurz, was sehen wir in dem Video von dem Herrn ConCrafter? Also ConCrafter ist ein YouTube-Creator, macht Videos, diverse Blogs und Vlogs und solche Geschichten. Hat sehr, sehr viele Abonnenten und hat jetzt ein Video zum Debüt von Absolution gemacht bei Raw, also vor 2 Wochen.
Naja, er hat im Vorfeld gesagt, also er hat in dem Video ja gesagt, dass er als Kind, 8-Jähriger, ganz oft noch Wrestling geschaut hat mit seiner Oma und ich weiß nicht, mit Verwandten, ich weiß nicht mehr mit wem. Und möchte jetzt für seine YouTube-Follower nochmal sich Wrestling anschauen, hat sich ein Video der WWE ausgesucht, weil er war überrascht, dass die WWE so viele Abonnenten hat, zum einen. Und wollte sich das anschauen und hat dann darauf reagiert. Und das war schon ein bisschen seltsam, wie er reagiert hat. Aber er hat sich auch dann irgendein Video ausgesucht. Das war gerade die Rückkehr von Paige, so. Und quasi das Debüt von Absolution. Ja, und er hat es nicht so positiv aufgenommen, weil er es teilweise auch einfach nicht verstanden hat.
Genau.
Also ich meine, das Video, ich hätte es mir nicht angeschaut, wenn ihr uns nicht diese Frage gestellt hättet. Mich wäre mir das nie aufgefallen. Klar, kommt Wrestling nicht unbedingt positiv drüber weg, aber er sieht es halt nun mal so. Und er hat halt einfach auch keine Ahnung. Und das ist ja auch nichts Schlimmes.
Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen das Ding, ich meine, du mit solchen Reaction-Videos zielst du ja auf eine gewisse Zielgruppe ab, ne? Und du musst ja auch irgendwie was liefern, was polarisiert und was die Leute dazu bewegt, dass sie halt irgendwie entweder über dich lachen oder halt sich über dich aufregen, aber halt, dass du irgendwelche Emotionen erzeugst. Wenn er da einfach nur sitzen würde, würde sagen, ja, ist nett, dann würde es keinen interessieren. Und du hast ja immer bei so Reaction-Videos immer die zwei Extreme. Entweder bist du extrem enthusiastisch oder du bist so ein bisschen extrem abweisend. Und er macht halt hier das, was man als Unwissender in Anführungsstrichen eigentlich immer macht, du machst dich einfach darüber lustig, weil du nicht genau verstehst, was da passiert. Er ist ja auch so ein bisschen widersprüchlich in seinen Aussagen. Im einen Moment sagt er so, ah ja, guck mal, die Frauen, haha, Tussis, Brüste, Im nächsten Moment ist es dann, oh, was krass, die schlagen sich ja wirklich und der eine tritt der anderen ins Gesicht. Also dieses, er ist da auch irgendwie so gefangen zwischen, oh mein Gott, das ist sexistisch und oh mein Gott, da schlagen sich ja Frauen wirklich und solche Sachen. Was sie dann de facto nicht tun. Und dann, also, sagen wir mal so, er versteht's nicht und das ist, glaube ich, in der Natur des Menschen, dass man Dinge, die man nicht versteht, dass man sich über die erstmal lustig macht. So, um seine eigene Unwissenheit so ein bisschen runterzuspielen. Deswegen, ich hätte mir das Video jetzt auch nicht angeguckt. Ich sehe jetzt aber auch nicht, warum das Problem des Wrestlings in Deutschland widerspiegelt. Also, weil letztlich ist es doch so, wenn Leute sich Wrestling zum ersten Mal anschauen, ist es doch genauso. Die schauen sich das an und sagen entweder, ah, finde ich interessant oder finde ich doof, schalte ich wieder weg. Nur, dass dann keine Kamera drauf gefüllt ist.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand, nachdem er das Video gesehen hat, eine andere Meinung plötzlich zum Wrestling hat als vorher. Also die mit Wrestling nichts anfangen können, wie jetzt dieser ConCrafter, die werden das Gleiche vorher gedacht haben wie nach dem Video. Ja. Ich verstehe aber auch, dass sich einige Wrestling-Fans tatsächlich über das Video aufregen, weil uns allen ist Wrestling einfach wichtig. So. Und wenn sich jemand darüber lustig macht, dann mögen wir das natürlich nicht. Aber ich finde es auch nicht schlimm, dieses Video. Ich finde es nicht böse. Aber finde es auch seltsam, darüber irgendwie noch eine Aussage zu tätigen, weil es mich auch einfach so nicht tangiert. Und
Das ist
ich habe
halt auch.
nicht, ich verdachte nur, so sind halt YouTube-Videos heutzutage, mein Gott. Sowas
Ja,
gibt's halt. So.
du willst ja halt damit polarisieren auf irgendwie eine Art und Weise. Und deswegen, ich würde das nicht so sehr auf die Goldwaage legen, auch wenn sich das jetzt ein paar hunderttausend Leute angeklickt haben. Ja, also ich sehe da jetzt auch nicht den Grund hinter, weshalb das auf einmal irgendwas widerspiegeln sollte oder weshalb das in irgendeiner Form repräsentativ sein sollte. Weil letztlich, du kannst, dasselbe Video kannst du machen, wenn du auf Fußball reagierst, auf Eishockey, auf Schauspiel. Weißt du, stell da eine Theaterleihengruppe da vorne hin, die von mir aus Faust aufführen, dann kannst du trotzdem sagen, so, oh, was rennen die denn da so komisch? Was sprechen die denn da so merkwürdig oder sonst irgendwas, ne? Und weiß ich nicht. Es ist halt YouTube. So, ist halt so. Ich würde es nicht auf die Goldwaage legen, einfach. So, und damit ist die Geschichte, glaube ich, auch geklärt und wir springen dann wieder zu den wichtigeren Sachen über. Der Jane fragt über Facebook, der hat uns auf die Pinnwand gepostet, wird ja Hulk Hogan wieder in die Hall of Fame aufnehmen, Shaggy?
Ist er denn aus der Hall of Fame geflogen, nach seinen
Ja,
Aussagen? Ist er
ja,
geflogen?
ja.
Er wird nicht mehr genannt? Ja, klar, also ich würde einfach, Hogan wird sicherlich irgendwann wiederkommen. Und ich meine, es ist ja jetzt schon Gras über die Sache gewachsen. Und es wurde auch schlimmer aufgebauscht, als es meiner Meinung nach letzten Endes ist. Und irgendwann wird Hulk Hogan wieder stillschweigend wahrscheinlich in der Hall of Fame wieder genannt werden, sobald er dann auch wieder seine Rückkehr zur WWE mal gefeiert hat.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube einfach auch, dass man da einfach abwarten wird. Hulk Hogan ist ein großer Name. Der hat jetzt halt da eben durch seine merkwürdigen Aussagen, hat dieser Name halt so ein paar Risse bekommen. Aber ja, die Mainstream-Landschaft vergisst auch sehr schnell. Und ich bin mir sehr sicher, dass er wieder in die Hall of Fame aufgenommen wird. Und da gehört er halt eigentlich auch hin. Also auch wenn er halt eben ein merkwürdiger Vogel ist und auch nicht nur Gutes im Wrestling getan hat, finde ich, gehört er da trotzdem hin, weil er einfach auch Hulk Hogan war halt eben Wrestling der 90er und daran gibt es halt keinen Weg dran vorbei.
Und selbst heutzutage, Hulk Hogan kennt immer noch jeder.
Eben. Ja. Und wenn du jemandem versuchst, Wrestling zu erklären, sagst du auch Hulk Hogan. So, kennst du Hulk Hogan? Und dann sagen die meisten, ja, kenne ich, war doch irgendwann in den 90ern, oder? Ja, und dann hast du schon mal den ersten Bogen geschlagen, so mehr oder weniger.
Ja, die Leute kennen halt Hulk Hogan, die kennen The Rock, so, die kennen den Undertaker.
Ja.
Aber die kennen zum Beispiel Leute, die mit Wrestling nichts zu tun haben, kennen einen Steve Austin nicht, obwohl der für uns ja mindestens genauso wichtig ist wie die anderen genannten.
Ja. Oder ein AJ Styles oder sonst irgendwas.
Wer?
Ja, genau. Nächste Frage. Der Tobi fragt, sind Red Dragon für euch bei NXT auch noch irgendwie sehr charismalos und nichtssagend? Ja, Shaggy. Undisputed Era und Red Dragon im Speziellen. Kyle O'Reilly und Bobby Fish.
Also ich bin jetzt kein großer Fan der Undisputed Era, muss ich sagen, wobei ich aber alle drei Wrestler auf ihre Art und Weise irgendwie mag. So. Ich weiß, wir werden sehen, wie NXT oder die WWE mit den dreien noch weiter verfahren wird. Sie haben zwar dieses Wargames-Match gewonnen, aber ansonsten sind sie jetzt nicht wirklich in den Main-Event-Cards angekommen. Ich muss sagen, hab mich nicht spoilern lassen, also ich weiß nicht, wie die Tapings ausgegangen sind. Es gibt ja noch, glaube ich, ein Tag-Team-Match nächste Woche, Tag-Team-Titel-Match. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich finde Red Dragon, ich mochte sie auch früher schon, ich finde sie eigentlich ganz cool und gerade Kyle O'Reilly hat irgendwie eine besondere Art des Charismas. Ich mag auch irgendwie seine Art, wie er sich bewegt und gibt und steht und redet. Das ist schon auch irgendwie, so einen gibt es auch nicht nochmal, muss ich sagen. So. Und klar, ich kann auch verstehen, dass ihn andere Leute nicht mögen und ihn charismalos finden oder zumindest finden, dass er mit weniger Charisma ausgestattet ist als andere. Aber ich finde sie schon unterhaltsam und bereichern auf jeden Fall NXT. Und
Ja.
was das Charisma angeht, ich meine, ein Adam Cole hat es. Obwohl wir
Ja.
beide auch nicht die größten Adam Cole-Fans sind,
Nee.
aber charismatisch ist der Typ und ein schlechter Wrestler ist er definitiv auch nicht. Also das ist auch jemand, der funktionieren könnte im Hauptroster. Auf welcher Position der Card, das weiß ich aber noch nicht.
Das stimmt. Ja, bei mir ist es so ähnlich. Also ich finde, ich kann Tobi da aber vollkommen verstehen. Also ich finde auch, dass sie derzeit noch nicht da angekommen sind, wo sie sein sollten, glaube ich. Und das gilt, glaube ich, auch für die gesamte Undisputed Era. Ich meine, Adam Cole sticht so ein bisschen da heraus, aber die gesamte Gruppierung, finde ich, ist noch nicht so platziert, wie man das, glaube ich, gerne nach Wargames gehabt hätte. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hätte man denen mehr Interviewzeit geben müssen oder mehr Matches oder sonst irgendwas, aber wie gesagt, wir wollen hier gar nicht zu weit vorgreifen. Also ich habe die Matches, also die Ergebnisse der nächsten Wochen habe ich schon gelesen, aber deswegen sage ich hier jetzt mal nichts weiter, weil auch der Volker fragt ja hier, was denkt ihr, wie es mit dem NXT-Title weitergeht? Diese Frage beantworten wir, wenn der nächste, also wenn es geklärt ist quasi in den TV-Shows, wer antreten wird, weil wir wollen hier nicht zu weit vorweggreifen und entsprechend beschränken wir uns einfach mal da drauf. Dann fragt Tobi noch, Triple H besiegt Jinder clean in Indien. Ist das Experiment Don't Hinder Jinder damit beendet und gescheitert? Shaggy, ich meine, Jinder steht jetzt noch dieses Wochenende noch im Main Event der nächsten WWE-Großveranstaltung Clash of Champions. Ist es das dann erstmal für ihn, ist die Frage.
Also ich, wie du weißt oder wie viele Hörer auch wissen, versuche ich immer was Positives an jeder Sache irgendwie zu sehen. Es fällt mir bei der Jinder-Sache, bei dem Jinder-Experiment tatsächlich schwerer, was positiv zu sehen ist. Für mich ist es gescheitert. Er ist kein Main-Eventer, er funktioniert nicht als Main-Eventer. Es ist schade um ihn, weil er ist schon talentiert, aber er ist kein Main-Eventer. In der Midcard, man hätte ihn in der Midcard aufbauen können, da hätte er wahrscheinlich eher hingepasst und das wäre es gewesen, das wäre okay gewesen. Aber in dem Main Event gehört ein Jinder nicht. Er ist nicht super talentiert, er ist ein solider Wrestler, aber mehr auch nicht.
So. Ja.
Und er ist nun wirklich nicht mit Charisma gesegnet. Er kann vielleicht böse gucken und hat dann eine Falte an der Stirn. So, das ist, aber viel mehr ist es auch nicht.
Ja, ich habe es ja schon gesagt, dass es hat selbst dafür gesorgt, dass ich einen AJ Styles langweilig finde, seitdem er jetzt in dem Programm mit Jinder steckt. Und das will schon einiges heißen. Für mich reicht's einfach auch mit der ganzen Jinder-Sache und dass er halt da so im Mittelpunkt steht. Das sagt der Burger auch, der hat uns auch eine Frage geschrieben, die geht in die Richtung. Er sagt, ich denke, dass er jetzt seine 5 Minuten of Fame hatte und jetzt wieder zurück in die Undercard rutscht. Ich glaube nicht, dass er so weit runterrutscht, aber ich glaube, dass er erstmal, wie Shaggy gerade gesagt hat, in die Midcard reinrutschen wird und dann da die zweite Geige spielen wird. Ich meine, ist natürlich ganz praktisch jetzt gerade so vom Royal Rumble. Der hat jetzt so ein bisschen einen Ruf. Das heißt, wenn der reinkommt, ist das schon mal so ein bisschen Impact. Aber bei WrestleMania brauche ich ihn jetzt nicht mehr in einer prominenten Rolle, weil mir reicht's auch. So. Und dass er, dass Triple H ihn klar besiegen durfte, war für mich auch überraschend, ja. Also ich hätte auch gedacht, dass er da den Sieg einfahren darf. Aber anscheinend geht dann Nostalgie über Local Hero oder so.
Man hat ja noch Bilder gesehen, wie dann Triple H mit den dreien, mit Jinder und den Singh-Brüdern noch getanzt hat. Das war,
ja, das war furchtbar.
Das war furchtbar. Ich versuche es immer noch aus meinem Kopf zu verdrängen.
Das ist schrecklich. Ich finde das ohnehin, ich finde gerade diese Triple H-Gedächtnistour auch ziemlich schrecklich. Weil ich finde, damit macht man, auch weil man mehr darüber berichtet, du machst dadurch auch den Charakter kaputt. Ich verstehe das halt nicht. Weil es dann auf der einen Seite dann bei The Shield, dann hier und dann da, dann tanzt er mit denen. Also klar, Kayfabe ist tot und so, das wissen wir alle, aber so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen kann man es doch auch aufrechterhalten, oder?
Ja, man muss es nicht über die eigenen Kanäle teilen. So.
Ja, eben. Also, ich weiß nicht. Mir gefällt halt diese Entwicklung überhaupt nicht. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und da kann es noch jemand so oft sagen, so, Olaf schallt halt aus. Aber ist halt so. Mich stört das. Und das muss nicht sein, dass man da so seine eigenen Charaktere quasi so aufweicht. Das ist halt für mich. Eine Frage, die Tobi gestellt hat, freut garantiert den Shaggy. Wie gefallen euch Rusev und Aiden English im Team? Und er findet sie unfassbar unterhaltsam. Bei dir auch so.
Ja.
Nicht? Hallo, Aiden English.
Nein, tatsächlich sind die für mich, also Rusev ist für mich aber eigentlich ein Main Eventer, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber da, wo er jetzt momentan aufgehoben ist, passt er super gut hin und ich mag die beiden zusammen und total unterhaltsam und Aiden English, ja, gewinnt an Profil an der Seite von Rusev und macht ihn tatsächlich für das Mainstream-Publikum, glaube ich, auch noch interessanter. Und ich weiß ja nicht, wann wir nehmen diesen Podcast ja vor, Clash of Champions auf.
Richtig.
Ich kann ja dazu sagen, dass am Sonntag, weißt du, was da für ein Tag sein wird? Rusev Day.
Das habe ich übrigens auch gesagt, als war hier die in der Vorschau zu Clash of Champions, die du offensichtlich noch nicht gehört hast.
Doch. Deswegen finde ich es auch schön, mit dir auch zusammen also, ja, das zu sagen, dass wir beide Aiden English und Rusev auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam finden. Ja, also die haben für mich ein bisschen die Fashion Police abgelöst, was den Unterhaltsamsgrad bei SmackDown angeht. Ich finde beide super. Und ich gönne ihnen tatsächlich auch eine Titelregentschaft. Einem Aiden English sowieso und ein Rusev, der könnte einfach jeden Titel tragen, der WWE, wenn man ihn richtig aufbaut.
Ja. Ich bin gespannt, wie das am Wochenende ausgeht. Aber ich freue mich, ich habe auch gesagt, also das wird ja eins meiner Top-Matches an dem Abend. Also dieses Four-Way-Tag-Team-Match, da habe ich Bock drauf, da habe ich, glaube ich, auch Spaß dran.
Und es ist schön, wenn Aiden English singt und dann Rusev sogar sich daneben steht und sich freut und lacht und so und dirigiert. Und ich finde die einfach super. Ich mag beide sehr. Ja, danke, Tobi, für diese schöne Frage.
Genau, wir haben auch gleich noch eine Frage, die speziell an dich geht.
Noch eine Aiden English-Frage?
Nee, komm, dann stelle ich sie jetzt direkt.
Nee, zum Schluss.
Okay, dann zum Schluss, na gut.
Bin gespannt.
Ja, der Julius B. fragt via YouTube, wie würdet ihr die letzte Fehde von Dolph Ziggler gestalten? Welchen Hintergrund sollte diese haben, etc.? Welche Story sollte erzählt werden? Welcher Gegner und so weiter und so fort? Geht es um Titel? Wie sollte Dolph Ziggler dargestellt werden? Also wir spielen mal mit dem Gedanken, dass Dolph Ziggler WWE verlassen wird und quasi aufhören wird. Shaggy, was würdest du da machen?
Oh, das ist irgendwie eine schwierige Frage, finde ich. Also jedes Mal, wenn ich jetzt momentan über Dolph Ziggler nachdenke oder an Dolph Ziggler denke, muss ich sagen, so, man hat so viel mit ihm kaputt gemacht, den kann man nicht mehr aufbauen. Das Beste für ihn wäre, die WWE zu verlassen und es woanders nochmal zu versuchen. Vielleicht in Japan. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich ihn dann sehe, denke ich, ja, der ist aber so talentiert, vielleicht kann man doch noch irgendwie was machen. Also ich würde ihn gerne eigentlich immer, ich habe die Hoffnung tatsächlich doch noch nicht aufgegeben, dass man ihn irgendwie noch aufbauen könnte.
Aber wenn du seine letzte Fehde gestalten müsstest, wie würde er denn aussehen? Das war ja die Frage.
Ja, ich weiß, dass es die Frage war, aber ich will ja keine letzte Fehde von Dolph Ziggler haben. Aber wenn man sich das Roster so anschaut, ich meine, Matches nochmal gegen AJ Styles wären schon irgendwie cool. Nochmal eine vernünftige Fehde mit dem Champion AJ Styles, mit einem gut aufgebauten Dolph Ziggler, das könnte ich mir immer noch vorstellen. Dolph Ziggler hat was, so. Und ja, es ist schade, dass man das erst nicht zeigen darf. Ich glaube, AJ gegen Dolph wären schon geile Matches.
Ich würde das ganz ohne Match machen. Ich würde also weil die letzte Zeit war ja so, ja, für Dolph Ziggler ja auch so kacke. Und ich würde eine ganz kurze Authority-Storyline machen, wo er sich halt irgendwie mit Daniel Bryan und oder Shane McMahon anlegt. Und dann soll er den Batista-Abgang machen. Und er winkt einfach und geht.
So. Ja.
Irgendwie so. Und dann halt immer unter Kayfabe-Bruch, weißt du, so in der Richtung. Weil dann, dass er quasi bestimmen kann, wie er sich verabschieden kann. Das fände ich auch irgendwie eine lustige Variante. Springen wir mal weiter. Also mal gucken, was haben wir denn noch? Ich versuche das irgendwie ein bisschen zu ordnen. Dann nehmen wir doch einfach mal die hier. Der gute Bankhaus-Bug fragt via YouTube. Lesnar oder Reigns, mal angenommen, Lesnar oder Reigns würden sich kurz vor WrestleMania verletzen. Wie könnte die Matchpaarung dann schlussendlich aussehen? Also sprich, wen holt man dafür rein? Wäre Lashley gegen Lesnar oder Taker gegen Reigns Volume 2 eine Option? Oder spielt gar Cena eine Rolle? So, also hier Notfallplan, Shaggy. Einmal der Notfallplan für WrestleMania, wenn die mal kaputt geht.
Na, Lashley wird es wahrscheinlich sicher nicht werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man nochmal Taker gegen Reigns oft in den Main Event der Card stellt. Das kann ich mir eigentlich eben gar nicht vorstellen. Cena kann immer mal eine Rolle spielen, aber das will das Publikum ja eigentlich auch nicht mehr sehen. Match Cena gegen Reigns hatten wir ja schon erst.
Ja.
So. Und Cena gegen Lesnar brauche ich auch nicht im Main Event von WrestleMania. Aber es gibt ja noch genug Talente, die man, tja, wenn man sie aufgebaut hätte, gegen einen Lesnar oder Reigns stellen könnte. Und wenn tatsächlich, worüber ich niemals eigentlich spekulieren wollen würde, eine Verletzung passiert, dann wird es schon schwierig, einen der aktuellen Stars in dem Spot zu geben, den man eigentlich für Reigns oder Lesnar vorgesehen hat.
Ich weiß nicht, also ich finde, also wenn sich Lesnar verletzen sollte, würde ich das Shield Triple Threat nehmen. Also ja. Reigns gegen Ambrose gegen Rollins im Main Event, das ist auch ein absolut das ist ein gutes Match, das ist ein Verkäufer und das wird garantiert auch von der Match-Ansetzung her interessant.
Das wurde ja leider, aber um dich kurz zu unterbrechen, auch schon mal leider abgenutzt bei einem kleinen Pay-Per-View. Also ja. Geil wäre es, aber naja.
Ja, aber mein Gott, das ist dann halt so. Aber an den erinnert sich keiner mehr, es erinnert sich jeder nur noch an WrestleMania. So. Und wenn Lesnar quasi ohne Partner dastehen würde, ich weiß es nicht, da würde ich mich dann ein bisschen schwerer mit tun, würde dann aber wahrscheinlich einfach nochmal, ich weiß nicht, Braun Strowman auspacken oder so, falls er ja, nichts oder, zu tun hat.
Braun Strowman und Samoa Joe.
Ja, irgendwie sowas. Irgendwie die auch ein ja Triple Threat, ein Four-Way oder sonst irgendwas, ja.
Oder, was natürlich auch nach der Survivor Series eine Möglichkeit wäre Brock Lesnar gegen AJ Styles nochmal das Rückmatch.
Ist natürlich schwierig, wenn AJ Styles bei SmackDown ist.
Dann gibt's auch das Title versus Title Match.
Oha, du löst direkt den Brand Split auf.
Nee, klar, es ist schwierig. So, aber da will man auch eine Fortsetzung sehen. So gut das Match war, will man da auf jeden Fall eine Fortsetzung sehen. Aber wir hoffen einfach mal nicht, dass sich einer der beiden verletzt. Ich bin nämlich kein Gegner des Matches Lesnar gegen Reigns.
Ich habe nicht so richtig Bock drauf, aber mal gucken. Mal gucken, wie das wird. Der Burger hat uns noch eine ganze Latte mit Fragen über YouTube gestellt. Er fragt, NXT, was haltet ihr von den Teams, also von den Tag-Teams, die gerade die Shows in den Shows etabliert werden sollen? Er kann mit keinem was anfangen. Also er findet zum Beispiel die Street Profits ziemlich furchtbar. Ja, Shaggy, wie sieht's da bei dir aus? Wie findest du gerade die Tag-Team-Division bei NXT?
Die Tag-Team-Division bei NXT finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich kann verstehen, dass man die Street Profits ein bisschen so das stereotypische Hip-Hop-Straßengimmick irgendwie bezeichnet oder so sieht. Aber ich finde, die sind eigentlich ganz unterhaltsam.
Ich finde die also super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die mega geil.
Machen super Stimmung, passen irgendwie ganz gut zusammen. Also die sind für mich nicht die Crime-Time-Team B oder so. Die sind für mich schon ein eigenständiges Team. Ich finde die super unterhaltsam. Ich finde auch ein Tino Sabatelli mit Riddick Moss zusammen eigentlich irgendwie unterhaltsam. Der Tino Sabatelli hat auch irgendwie was Besonderes. Nicht nur den Körperbau und dieses ja, die natürliche Arroganz, der hat, da steckt auch noch irgendwie mehr dahinter. Und auch Team 6-1, die kommen ja auch wieder zurück. Also die sind auch ein gutes Team. Sicherlich nicht so Charisma-Bomben, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Die Authors of Pain, die haben sich etabliert. Sanity, großartig. Kyle O'Reilly, also Red Dragon, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, finde ich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich ganz unterhaltsam. Aber es gibt eine Reihe von Teams. Heavy Machinery sind auch irgendwie, die gibt es ja auch noch. Die sind natürlich kein Main-Event-Team oder so. Die sind aber auch cool für die Undercard.
Das ja, und vor allem auch cool für die House-Shows und so. Also ja. Musst ja auch wiederum dran denken, dass sowas kaufst du ja auch.
Wie heißt gerade der kleine, kräftige Bozovic?
Ja, Bose, so. Bose, ich hab's vergessen. Ja, irgendwie sowas.
Auch irgendwie hat so ein Alleinstellungsmerkmal, der sieht schon irgendwie ganz eigen aus. Finde ich auch ein ganz interessanter Charakter.
Das also stimmt. Ich
finde, da gibt es eine Reihe von guten Teams, die man aber eigentlich noch aufbauen muss. Die Outlaws könnte man hochschicken ins Main Roster, die sind jetzt genug aufgebaut, finde ich, aber da steckt auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial.
Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass man Sanity relativ schnell nach oben schicken wird. Ich glaube, das sind die nächsten für mich, so
ja.
Von meinem Bauchgefühl.
Aber schauen so als Gruppierung.
Ja, super. Eben, ja. Und man ist ja gerade so im Main-Roster so mit Dreier-Stables ist man ja gerade sehr gut dabei. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die da als nächstes den Schritt gehen werden. Ja. Ich mag die Street Profits zum Beispiel mag ich extrem gerne. Ich finde die sehr unterhaltsam und die holen mich irgendwie ab. Obwohl ich sonst nicht auf diese Art von Gimmick stehe. Aber die gefallen mir und ich finde es auch nicht so schlimm. Also,
nee, gar nicht. Eine Sache stört mich aber. Die haben tatsächlich die Red Cups gegen Black Cups ausgetauscht.
Okay, das ist mir nicht aufgefallen.
Tja.
Ja.
Ist der halt Burger, auch kein Hip-Hopper.
Ja, das ist selten. Der Burger fragt doch, wie ist eure Meinung zum Match Hero gegen Gargano? Beginnt jetzt Garganos Lauf und wie wurden die Pläne geändert? Gab es überhaupt welche? Erstmal Match Hero gegen Gargano, das war ja schon in der letzten Woche. Das war natürlich ein absolut perfektes Match für einen Johnny Gargano, der da gegen einen größeren Gegner fressen konnte und dann am Ende eben siegen konnte. Es war ein guter Kampf, also mir hat Spaß gemacht. Shaggy, wie sieht's bei dir aus?
Sehr guter Kampf und gerade, ja. Ich meine, ein Hero ist halt einfach ein herausragender Wrestler, der aber genauso eingesetzt wird, wie es wahrscheinlich im Moment am besten ist so für ihn und für die WWE. Also ich finde gerade ein Gargano, das ist auch der muss ins Hauptroster irgendwann und das ist für mich ein junger Daniel Bryan, das habe ich auch schon mal gesagt. Aus dem kann man echt was Großes irgendwie machen und ich weiß ja jetzt auch noch nicht, wie es jetzt weitergeht in dem Fatal Four, aber ich glaube, ein Gargano gegen ein Andrade hier in Almas wäre ein cooler Kampf, ein cooler Main Event für das nächste Takeover. Und ja. Es wird ja auch so sein, dass irgendwann Tommaso Ciampa zurückkommt und dann wird es den großen Brawl geben von DIY.
Ja. Ich bin auch gespannt. Also ich sehe auch in Gargano absolut Zukunft und der ist ein talentierter Mann und vor allem schafft der es halt, dass die Leute mit ihm mitfiebern. Das schafft halt nicht jeder. Deswegen, also ich hoffe, dass er zum einen jetzt erstmal da seinen Run bei NXT bekommt und dann eben im Anschluss daran zu WWE hochgeht und dann hoffentlich da auch eine gute Rolle spielen wird. Und hoffentlich nicht zu schnell gepusht wird, sondern erstmal so peu à peu. Aber mit dem Mann kannst du gute Geschichten erzählen.
Definitiv. Und der hat auch drauf, auch die Interviews. Ich meine, der kann das auch. Mit dem kannst du wirklich gute Underdog-Geschichten einfach erzählen. Der kann mit dem Publikum interagieren. Das Publikum steht wieder eins hinter ihm. Das ist ein Wrestler fürs Hauptroster. Wenn er, was ich jetzt ein bisschen, da wird wieder ein kleiner negativer Aspekt. Er hat in den letzten Wochen irgendwie ein, zwei Interviews gegeben, wo er so einen Rucksack anhatte. Da sah er irgendwie aus wie so ein kleiner Schuljunge. Er hat so Rucksack eng geschnürt, kam er so ins Bild und so. Aber Gargano ist super. Ja. Ganz klar.
Der Burger fragt noch, was denkt ihr über Lars Sullivan, speziell über seine Promos? Wie findest du den, wie wurde er bezeichnet, den Behemoth oder wie hieß er? Ich weiß es nicht mehr. Juggernaut, Juggernaut war es, so haben sie ihn genannt.
Der ist auch ein Juggernaut. Also, auch er ein neuer Charakter, interessanter Charakter, ein Big Man, klar. Hat auch eine ganz eigene Art zu reden, finde ich.
Ja.
Ganz, hat er irgendwie so relativ hohe Stimme.
Gerade für so ein Vieh, ja, ja.
Aber der sieht auch sehr eigen aus. Also man kann mit ihm, kann aus ihm sicherlich auch einen guten Big Man machen. Ich bin gespannt. Es wird vielleicht kein zweiter Braun Strowman, aber ich sehe in ihm auf jeden Fall Talent auch fürs Hauptroster.
Ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt die mega Riesenrolle spielt, aber auch da, ich finde da durchaus eine gewisse Ausstrahlung im Ring. Das kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Ansonsten, so von seinen Skills her, ist er solide. Die Promos finde ich ein bisschen, die passten für mich nicht 100% zu dem Charakter, den er im Ring verkörpert. Und dadurch wirkt es halt so ein bisschen merkwürdig. Aber mal sehen. Ich finde auch interessant und lass mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie die Promos präsentiert worden sind, nicht unbedingt dem Charakter passend, weil er das war ja so auf dieses, ja, ich weiß gar nicht, so Sportmagazin getrimmt, wenn dann irgendwie 5 Praktikanten ihm irgendwelche Diktiergeräte hinhalten. Das ist halt auch keine gute Art, finde ich, wie man ein Promo präsentiert. So.
Aber das ist ja irgendwie so ein Segmentreihe, die NXT öfters jetzt genutzt hat. Hat man auch mit Ember Moon und so weiter gemacht, dass man.
Ja.
Also, ich weiß auch nicht so richtig, aber. Wir werden sehen.
Genau. Dann fragt der Burger noch, was haltet ihr von Alexander James? Passend zu unserem Call-Up-Patreon-Format. Könnt ihr hören, wie ich mit dem Herrn Alexander James quatsche.
Ich freue mich da übrigens drauf. Ich habe es mir noch nicht anhören können. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Aber ich finde Alexander James total interessant. Und in ihm sehe ich auch viel mehr. Für mich könnte er der neue David Starr werden, den dann sogar Olaf mag. Also so quasi der Fly-In, der für die WXW einfach steht. Das neue Gesicht der WXW.
Ich finde Alexander James super. Ich fand ihn halt am Anfang, sage ich ganz ehrlich, fand ich ihn stinkelangweilig, als er rüberkam. Ich finde, da hatte ich das Gefühl gehabt, dass er selber nicht genau weiß, was er sein will. Aber jetzt zum Ende seines Aufenthalts hier in Deutschland hast du halt gemerkt, dass er auch mit Leuten wie einem Walter und einem Thatcher trainiert hat und die haben ihm gesagt, so, pass auf, du musst das und das und das machen, präsentier dich so und so weiter und so fort. Und du merkst, dass er halt viel zielstrebiger ist in der Art und Weise, wie er sich im Ring bewegt, in der Art und Weise, wie er sich auch präsentiert, wie er sich dem Publikum gegenüber gibt. Also ich finde, er hat sich extrem gemacht und ich hoffe einfach, dass er den Weg weitergeht. Und obendrein ist er ein super netter Typ. Also ja,
Prince of Pro, total netter Mensch.
Ja.
AJ.
Genau.
Auch ein AJ.
Ich habe mich auch, der Witz war ja, wir wollten ja, das Interview sollte eigentlich so 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal werden. Und am Ende vom Tag haben wir dann, glaube ich, 40 Minuten gesprochen und er ist zu spät zu dem, er musste ja das Training leiten, das Kindertraining. Und er ist dann zu spät wegen mir gekommen, sodass ich dann am Ende das Interview abgebrochen habe, damit er nicht die armen Kids zu lange warten lässt. Aber ist ein extrem netter, höflicher, auch lustiger Typ und ich wünsche ihm da alles Gute einfach und hoffe, dass er halt seinen Weg weitergeht, weil der hat sich wirklich gemacht in den letzten Wochen.
Super, und ich glaube, wenn er wiederkommt, das könnte ein zukünftiger Main Eventer in der WXW sein.
Auf jeden Fall. Er ist jetzt erstmal quasi von Jon Simmons ein bisschen rausgeprügelt worden, aber ich hoffe einfach, dass man ihn da wieder aufbaut und ja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber ich denke auch, dass er da zu mehr bestimmt sein könnte. Dann fragt ihr Burger noch, Final Battle steht an, Castle gegen Cody wirkt irgendwie klein oder denkt ihr, das wird ein der Veranstaltung angemessener Main Event? Ja, ich weiß gar nicht, also wirkt das so klein? Ich habe halt das Gefühl, das ist so ein Passing the Torch Match, fühlt sich das für mich so ein bisschen an. Also Cody Rhodes als einer der aktuell wahrscheinlich, wenn nicht sogar der größte Indie-Wrestler, den du momentan hast, gegen eben Dalton Castle, der ja seit vielen Monaten irgendwie aufgebaut wird. Klar, ist natürlich ein Dalton Castle noch nicht so ein großer Name wie ein Cody Rhodes, aber ich finde das jetzt nicht klein. Findest du das klein, Shaggy?
Also ich folge Ring of Honor jetzt gar nicht mehr so richtig, aber ein Dalton Castle ist ein super unterhaltsamer Typ, guter Wrestler und strotzt auch vor Charisma. Also die Fackel weitergeben, könnte ich mir echt in diesem Match richtig gut vorstellen. Für mich ist es kein kleiner Main Event, weil als ich ihn das erste Mal gesehen habe, vor anderthalb Jahren so, als er mir so richtig aufgefallen ist, habe ich gemerkt, der Typ hat irgendwie was. Und der wurde ja jetzt auch langsam aufgebaut in Richtung Main Event. Und da ist er jetzt und da gehört er auch hin. Für mich ist es ein würdiger Main Event, weil es auch ein Ring of Honor, ja, Aufbau-Wrestler ist wie Dalton Castle. Und den hat man wirklich richtig in diese Position gepusht. Ich finde es ein passender Main-Event für eine passende Veranstaltung.
Ja. Ich glaube halt auch, also so auf dem Papier, glaube ich, gibt es größere Namen. Aber was ist es denn, also was gibt es denn Klügeres, als quasi einen ganz, ganz großen Namen zu nehmen, um damit einen anderen großen Namen zu machen? So. Ich glaube, du musst ja nicht immer den auf dem Papier größten Event machen, sondern musst ja vielleicht auch einfach einen Schritt weiter denken. So, was würde denn jetzt passieren? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Dalton Castle entweder hier A, ein super Match abliefert, davon gehe ich sowieso aus, oder halt dann eben B, den Titel gewinnt innerhalb dieser Fehde und dadurch dann eben auf einmal das Aushängeschild von Ring of Honor wird. Und das ist doch viel wertvoller, als dass du jetzt sagst, so, ich hole jetzt einmal hier den maximal großen Payday für jetzt ab und anstatt irgendwie zu sagen, ja, ich baue halt eben einen zweiten Charakter auf und die beiden können ja dann noch weiter fäden und zusammenwachsen vielleicht. Also ich glaube, das ist kein kleiner Main-Event. Also ich freue mich da drauf und bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und dann machen wir weiter mit dem Michael Krause, der fragt, eure Meinung bitte, haltet ihr den Daniel Bryan-Hype um eine In-Ring-Rückkehr für reine PR von WWE oder beziehungsweise anders, für reine PR von WWE und Cody Rhodes beziehungsweise Ring of Honor, um uns Fans dazu zu bewegen, an etwas zu glauben. Also sprich, ist es alles ein PR-Gag, dass Daniel Bryan eventuell doch nochmal zurückkommt, weil Cody Rhodes hat ja auch gesagt, er würde ihn, wenn er eine Veranstaltung haben wollen würde, würde er auch Daniel Bryan da drin haben.
Naja, Daniel Bryan will ja auch selber zurück, das merkt man ja auch und das sagt er ja auch in Interviews. Also es ist nicht nur reine PR, aber klar nutzt man den Namen Daniel Bryan und tease mit einem In-Ring-Comeback irgendwie in absehbarer Zeit, weil das will ja auch jeder sehen. Aber ja. ich will es auch sehen, aber tatsächlich nur, wenn er auch dazu körperlich und gesundheitlich in der Lage ist. Dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, ihn wieder im Ring zu sehen. Vielleicht für ein paar Matches, vielleicht auch wieder Fulltime, wer weiß es, was er kann. Aber ihn nochmal im Ring zu sehen, das wäre schon toll, wenn es die Gesundheit zulässt.
Genau, das haben wir jetzt ja inzwischen auch gesagt. Es ist die Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste. Und ich finde, wenn es da keine hundertprozentige Klarheit gibt, dann muss auch ein Daniel Bryan sagen, so nein, ich mach das nicht. Ich habe jetzt inzwischen Familie, du trägst ja inzwischen eine Verantwortung für deine Tochter. Ne? Also nur, wenn es wirklich 100% klar geht, dass ihm da nichts passiert und dass er da irgendwelche Folgeschäden erleidet. Ich will nicht in 2-3 Jahren haben Daniel Bryan tot im Hotelzimmer gefunden, weil ich glaube, dann würden wir alle hier sitzen und würden sagen, oh mein Gott, was haben wir getan, so in etwa. Ne? Und da ist wieder einer viel zu früh von uns gegangen. Und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen, nur wenn es wirklich absolut 100% sicher ist und dann will ich ihn zurück im Ring sehen. Ob es nur PR ist, ich meine, klar spielt WWE da ein bisschen mit und klar auch ein Cody Rhodes und Ring of Honor spielen damit, dass Daniel Bryan noch immer einer der größten Namen im Wrestling überhaupt ist. Ne? Und natürlich versucht man irgendwie so, man kennt ja Wrestling-Fans. Wrestling-Fans wollen immer das haben, was sie nicht kriegen können. Und natürlich spielt man damit so ein bisschen und hält den Fans so ein bisschen die Karotte vor die Nase. Ja, aber ob es dann passieren wird, das werden wir letztlich dann sehen. So. Wir haben alle keine Glaskugel, leider. So, was haben wir noch? Wir haben noch, die haben wir noch, die willst du jetzt zum Schluss haben? Dann nehmen wir doch noch, dann nehmen wir doch die hier. Der Raphael fragt, diese Frage interessiert mich schon sehr viele Jahre. Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären. Es geht darum, ob in einem Match alles, also so jeder einzelne Move geplant ist. Natürlich ist der Matchausgang festgelegt, aber auch jeder Move. Ist da bei einem Pay-Per-View die Möglichkeit zu improvisieren? Warum ich mich das frage, bei Brock Lesnar oder einem John Cena sind natürlich, die sind nicht so oft da und haben dadurch natürlich weniger Zeit, um ein Match einzustudieren. Ja, Shaggy, du als alter Wrestling-Kenner, wie läuft denn das?
Ja, es gibt natürlich auch Matches. Das bekannteste, was komplett durchchoreografiert war sicherlich Hogan gegen Warrior bei WrestleMania 6. So. Mhm. Das war, glaube ich, von Anfang an durchgesprochen. Ansonsten nehmen sich die Wrestler tatsächlich vor dem Kampf Zeit, um auch irgendwie ihr Match selber durchzusprechen, mit den Road Agents. So. Und es gibt sicherlich Dinge und Aktionen und Momente, die im Vorfeld ganz klar sind, so, die schon vorgeschrieben sind, aber so zwischendrin werden Dinge in der Regel eigentlich spontan abgesprochen, so kurz vorher.
Ja, also ich weiß, dass der Undertaker und auch ich meine auch, dass seine Matches gegen Brock Lesnar, glaube ich, auch, dass die relativ weit vorher geplant waren. Und dass die dann auch teilweise sich zusammensetzen und dann da sehr lange dran feilen, einfach auch, weil die körperliche Konstitution des Undertaker das ja auch so ein bisschen bedingt und ein bisschen mitbringt. Aber wie Shaggy gerade schon gesagt hat, normalerweise läuft es halt so ab, dass die Wrestler das quasi vor dem Match machen und da dann eben den Kampf durchgehen und sowas. Und das reicht denen ja auch. Ich weiß zwar auch nicht genau, wie die das machen. Ich weiß nicht genau, wie die das alles im Kopf behalten können und diese Abfolgen und sowas. Aber es geht halt irgendwie. Also ich könnte mir das nicht erklären, wie man so einen ganzen Matchablauf in seinen Kopf so schnell reinkriegt, aber die schaffen das ja. Und dann gibt es ja auch noch das sogenannte Callen. Das wissen wir ja, dass sie quasi auch unterwegs sich noch absprechen. Also John Cena ist ja da ein bekanntes Beispiel, der ja auch gerne mal etwas lauter callt, wenn die Mikros daneben anstehen. Und dann hört man das ja auch, wenn er dann irgendwie sagt, keine Ahnung, Whip in Backdrop oder sonst irgendwas. Und dann gibt es dann halt eben einen Whip in Backdrop oder sonst irgendwie. Deswegen, das ist unterschiedlich. Man kann das gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube halt, dass manche große Matches werden, da nimmt man sich natürlich dann im Idealfall ein bisschen mehr Zeit für ich glaube, so ein House-Show-Match, was manche Wrestler vielleicht schon 3, 4 Mal gegeneinander bestritten haben, ich glaube, das können die im Schlaf einfach. Die wissen, die sehen halt, welche Bewegung der andere macht und die wissen, was das zu bedeuten hat. Die erkennen kleine Zeichen und kleine Bewegungen und wissen genau, wie sie es interpretieren müssen. Das sehen wir halt als Außenstehende gar nicht. Ne?
Genauso
Oder,
ist es. Ja.
ja. So, dann machen wir letzte Frage, die ist nur für Shaggy, und zwar der Frage, Markus fragt via Facebook, ich habe da mal eine Frage für einen der nächsten Cars, und zwar, wer ist eurer Meinung nach der bessere Clown? Doink, Michael Sch
Ernsthaft?
ja, Doink, Michael Schwarz, Ronald McDonald, S, also Pennywise oder Krusty?
Okay. Doink, Michael Schwarz, Ronald McDonald, S, also
Pennywise?
Pennywise oder Krusty. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber auch schwierig zu beantworten, weil ich würde sagen, das sind alles keine wirklich guten, noch keine guten Clowns, teilweise noch. Andere sind es definitiv nicht. Ein Doink war ja tatsächlich ein Wrestler, der einen Clown verkörpert hat. Und ich fand ihn nicht gut, als er dann ein Face war. So, der fand ihn nicht witzig. Wasserspritzblume und so Sachen, Wassereimer oder so, ist nicht wirklich witzig. Oder Torten oder kleinwüchsige Clowns dabei zu haben. Also fand ich Doink als Heel war ja irgendwie auch jetzt nicht wirklich ein Clown im klassischen Sinne, wie man sich einen Clown vorstellt, der Menschen erheitern soll. So. Also war Doink nicht wirklich ein ganz guter Clown. Michael Schwarz stelle ich nochmal zurück. Der war Ronald McDonald. Finde ich, ist ein sehr, sehr schlechter Clown, da er und den Kindern ganz, ganz schlechte Dinge verkaufen möchte. Den Kindern und Erwachsenen. Weil ich bin kein Fan der Produkte von McDonald's. Und er ist ja quasi auch das Aushängeschild von McDonald's. Ansonsten ist er eine Werbefigur und kein richtiger Clown. Ich versuche die Frage korrekt zu beantworten,
Ich
Olaf.
bin auch gerade total
Bist du
erstaunt,
gut?
dass du das hier so ernsthaft durchziehst. Aber ja, okay, mach weiter.
Und ein Pennywise ist ein ganz, ganz schlechter Clown, da er Kinder sogar aufisst, teilweise, und tötet. Ich finde, das sollte ein Clown nicht tun. Ein Clown sollte keine Menschen töten. Da gab es ja auch schon andere Serienkiller, die sich als Clown verkleidet haben. Die fand
Stimmt.
ich auch nicht gut. Und ein Krusty ist ja ein bisschen sowas wie die Persiflage von einem Ronald McDonald. Krusty, der Clown von den Simpsons, ist ja auch sehr geldgierig und denkt in erster Linie an sich und nicht an die Menschen, die er unterhalten soll. Von daher ist es für mich auch kein guter Clown. Und Michael Schwarz, der ist ja noch in Ausbildung. Aber ich glaube, in dem sehe ich sehr, sehr viel Talent und ich glaube, dass er eines Tages ein sehr, sehr guter Clown sein kann. Ne? Aber das dauert noch ein bisschen. Aber er ist auf jeden Fall von den genannten wahrscheinlich der lustigste.
Ja, ich lasse das einfach mal so stehen
Was
und
ist
bin
denn deine
ersch.
Meinung, Olaf?
Ich finde, du hast das jetzt so schön breit getreten. Ich glaube, da kann ich nicht mehr zu sagen. Ich kann das fachlich nicht besser ausdrücken, als du das gerade eben getan hast.
Eine sehr schöne Frage, lieber Markus. Dankeschön. Gerne mehr davon. Ich habe mich sehr, wirklich sehr gefreut und fühle mich ein wenig geehrt.
Ja. Ja, das war dann auch die letzte Frage, außer wir haben noch eine, stimmt gar nicht, wir haben noch eine vom Aaron. Wieso wird Jinder Mahal teils als zweifacher WWE-Champion angekündigt? Aaron meinte beim letzten Mal, wäre das der Fall gewesen? Shaggy, ist dir das aufgefallen?
Das ist mir nicht aufgefallen. Und warum so eine Frage nach dieser Frage da vorne?
Es tut mir leid.
Macht nichts. Also ist mir nicht aufgefallen und wenn, ist es natürlich ein Fehler.
Ja, wahrscheinlich war es ein Fehler, davon gehe ich auch mal aus. So,
Oder
dann
ist es
sind wir
schon mal
jetzt.
vorgegriffen worden?
Oh Gott, bitte nicht. Und damit würde ich sagen, sind wir dann durch hier in der lustigen ECW- und Fragenrunde. Nächste Woche geht es dann schon weiter. Mitte nächster Woche gibt es dann die Review zu Clash of Champions und dann nächstes Wochenende gibt es dann den Jahresrückblick mit dem David, dem Kai und mir. Da geht es dann nochmal ein bisschen um das Geschehen, was so im Jahr passiert ist. Und wir werfen dann nochmal einen Blick zurück in guter alter Weihnachtstradition. Und ja, so, damit würde ich sagen.
Ich habe eine Ankündigung, habe ich noch. Eine ganz wichtige Ankündigung haben wir noch vergessen.
Was denn?
Und zwar ist denn der Clown, den wir gerade angesprochen haben, der Michael Shaggy Schwarz, jetzt auch bei Twitter. @ShaggySchwarz. Ich freue mich, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt als erwachsener Mann auch bei Twitter gelandet und freue mich über alle Leute, die mich, heißt es dann auch adden?
Ja. Oder followern, oder? Ich weiß es nicht.
Weißt du? Auf die mich adden oder followern, würde ich mich sehr freuen. Michael, also nee, ein @ShaggySchwarz bei Twitter. Dankeschön, Olaf. Es war eine sehr schöne Sendung und ich freue mich auf weitere.
Genau. Und nachdem Shaggy hier schon so schamlos geplackt hat, wie man so schön sagt, plugge ich auch nochmal. Wenn euch das hier gefallen hat, dann schaut doch jetzt am besten direkt bei iTunes vorbei und sagt, mein Gott, das ist ja der beste Wrestling-Podcast der Welt und gebt uns da 5 Sterne. Ihr findet uns bei Twitter, Facebook und natürlich vor allem auch bei Patreon, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt. Da könnt ihr uns da unterstützen und bekommt dafür auch noch mehr von Shaggy und mir auf die Ohren und von den ganzen anderen Nasen, die hier den Podcast mit uns machen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit Clash of Champions und dem Jahresrückblick. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Dankeschön. This is Extreme.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.